werde ich Fortsetzung machen von dem, was ich gestern schon gemacht habe. Ich bin so erfasst von dem Thema, so sein wie Jesus, so werden wie Jesus. Und heute geht es darum, pack die Gaben Gottes aus. Und die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat, ist nicht Zungensprache, Krankenheilung, Wunderwirken oder sonst was. Die größte Gabe aller Gaben ist Jesus Christus. Er ist das Charisma Gottes. Er ist die Gabe Gottes. Und darüber werden wir sprechen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch habe ich ein komisches Thema, aber ein gutes Thema. Und dieses Thema wird dich ermutigen, was du tun kannst, auf deine Hinterfüße dich stellen kannst und so weiter. Wenn der Teufel los ist, ist das Thema. Und wir haben so oft, weißt du planst gar nicht und plötzlich schleicht sich der Teufel bei dir vorbei. Klopft bei dir an, ruft bei dir an, schickt dir einen Brief, eine Mahnung oder was auch immer ist. Weißt du, wir wissen, plötzlich ist der Teufel los. Oder kommt ein Hexenschuss mittendrin, verstehst du? Mittendrin im Sieg, im Siegesleben, plötzlich passiert etwas, da geht es so wunderbar und oh, verstehst du? Und dann, jetzt ist beim Sport in der Olympiade auch ein Sportler, der so viel geleistet hat, fast Goldmedaille gewonnen hätte, kriegt einen Hexenschuss im Sport. Verstehst du? Niemand ist gefeiert, auch wenn du noch so trainierst und noch so viel übst. So, manchmal ist der Teufel los. Das wird das Thema sein. Am Freitag wird das Thema sein, bewältige die Krisen. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen. Dann am Samstag wird das Thema sein, fühle dich gut. So viele Christen fühlen sich schlecht. Und deshalb ist das Tag schlecht gelaufen. So wie du, manche stehen mit dem linken Fuß auf. Und dann ist der ganze Tag gelaufen, wenn du mit dem linken Fuß aufstehst. So, du musst richtig aufstehen. Und manchmal können manche nicht aufstehen. Fühl dich gut. Zum Spurgeon, dem großen Prediger in London, kam einmal ein junger Mann und sagte, beten Sie mit mir, dass ich aus dem Bett rauskomme. Ich komme nicht aus dem Bett raus. Ich habe richtig Müdigkeit und Schläfrigkeit und schlappen Geist. Dann sagt er, ich kann für dich beten, aber zuerst tust du den einen Fuß raus und dann bete ich, dass der liebe Gott dir hilft, den zweiten Fuß raus zu tun. Weißt du, wir müssen logisch denken. Fühl dich gut, ist das Thema. Ist es kein fleischliches Thema, ist es ein geistliches Thema. Du sollst dich wirklich in Gott wohlfühlen, dass du sagen kannst, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und so wie du dich fühlst, wenn du dich krank fühlst, bist krank. Wenn du dich arm fühlst, bist du arm. Wenn du dich schwach fühlst, bist du schwach. So wie du dich fühlst, so sprichst du nachher, so redest du dich. Also wir sollen uns fühlen und dein Gefühl bestimmt dein Leben. Da werden Hormone ausgeschüttet. Da werden Hormone ausgeschüttet. Plötzlich sagst du, na jetzt kann ich Fenster putzen, jetzt kann ich das Auto waschen, jetzt kann ich etwas Großes tun, verstehst du? Jetzt kann ich die Bäume ausreißen im Wald. Ja? Fühl dich gut, so wie du dich fühlst. So wie du dich fühlst. Am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, werden wir das Thema haben, in Sicherheit leben. Wir sind in einer verunsicherten Zeit. Du kannst heute nirgendwo mehr sicher sein. Jetzt wird es demnächst Rucksäcke verboten. Man kann seinen Rucksack zu Hause lassen, weil in jedem Rucksack könnte eine Bombe drin sein. Das ist jetzt also das Neue, was unser Innenminister beschließen will. Also keinen Rucksack mitnehmen. Verstehst du? Und dann die Taschen kann man ja aufmachen, aber einen Rucksack, du weißt ja gar nicht, was da drin ist. Also in Sicherheit leben. Gibt es eine absolute Sicherheit? Gibt es? Es gibt. Beim lieben Gott. Weißt du, aber du musst mit dieser Sicherheit leben können. Das ist ein Kunststück, mit der Sicherheit Gottes zu leben. Du musst vom Geist Gottes geleitet werden. Das kann sein, dass der Heilige Geist sagt, heute bleibst du im Bett. Oder das Nächste sagt, komm raus, bald stürzt die Decke ein. Weißt du, der Herr weiß, was als Nächstes passiert. Wir brauchen die Anregung des Heiligen Geistes, um in Sicherheit zu leben. Wir brauchen auch beim Essen und Trinken, bei allem Möglichen. Du bist nirgendwo sicher. Deshalb, wenn ich aus dem Haus gehe, ich bedecke mein Auto mit dem Blut und sage, Jesus Christus, beschütze und bewahre du mich. Ich weiß nicht, wo ein Idiot irgendwo auf die Kreuzung rauskommt. Weißt du, mein Fahrschullehrer hat es gesagt, hör mal, tut es, wir müssen eines lernen, wir müssen eines berücksichtigen. Denken Sie, Sie fahren richtig und alle anderen sind verrückt. Die machen Fehler, die passen nicht auf, wer von rechts und wer von links kommt und so weiter. Und so ist es. Du musst auf dich selber aufpassen. Lebe in Sicherheit. Und wie lebt man in Sicherheit? In Mailand oder in Turin, in einer dieser großen italienischen Städten, habe ich Autofahren gelernt. Weißt du, ich habe die Leute angeguckt. Wer Unfall hatte, waren es immer Ausländer. Die Deutschen vor allem, verstehst du, weil die nach links gucken, nach rechts gucken, nach hinten gucken und was weiß ich, im Spiegel noch gucken oder sich rumgucken. Die haben alle Unfälle. Dann habe ich einen Taxifahrer mal gefragt, sag doch mir mal, wie kann ich fahren, dass ich keine Unfälle habe? Ich habe keinen Unfall bisher in Italien gehabt, aber wie kann ich fahren? Dann sagte wir Italiener, wir gucken nur geradeaus. Links und rechts und hinter uns interessiert es nicht. Aber geistlich übersetzt, da habe ich eine tolle Predigt draus gemacht. Verstehst du? Fahr richtig, guck nur nach vorne, guck auf den Herrn, vertraut dem Wort Gottes. Verstehst du? Und guck nicht links, was macht mein Nachbar oder wer geht mit mir mit oder wer macht da mit und wer ist dabei. Weißt du, du wirst aufgehalten und du machst Fehler, wenn du dich aufhältst mit anderen Leuten, die nicht wollen, die nicht können, die nicht vorsichtig sind. Guck nur geradeaus, die müssen alle auf sich selber aufpassen. Wir müssen uns auf uns selbst aufpassen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung verfallt. So, in Sicherheit leben, wie das also funktioniert, das werden wir hören. Ich möchte noch ganz herzlich einladen, von Donnerstag, der 29. September, ist noch ein bisschen Zeit, einladen, dass ihr auch schon ankündigen könnt, euren Freunden anrufen könnt, dass sie ein Hotel buchen können, wenn sie hierher kommen oder was auch immer. Vom 29. bis zum 29. September bis zum Montag, den 3. Oktober, wird Billy Smith hier sein. Billy Smith ist uns kein Fremdling, war schon so oft da und hat das Wort Gottes gepredigt. Er predigt Stück Heilung, Stück Evangelium, Stück Bekehrung, Stück Befreiung. Er ist ein guter Mann. Ich habe ihn lieben gelernt in diesen 20, 26 Jahren und ich schätze diesen Bruder. Er dient dem Herrn. Die Leute können sagen, was sie wollen, die können denken, was sie wollen. Ich weiß, er hat seinen Herrn lieb und er hat das Herz, auch wenn er Texaner ist, auf dem rechten Fleck. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Ich liebe ihn und deshalb Ich bin froh, wenn er noch kommt und kommen kann. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Wir wissen nicht, wie lange wir solche Menschen haben, die Gott dienen, die Gott treu dienen, die bei dieser Gabe bleiben, die das einfach machen. Weißt du, da geht der Heilige weg, da geht der Heilige weg. Und am Schluss, wo sind die ganzen Leute? Wo ist der Nachwuchs, die Gott dienen mit in Feuer und Eifer und in Treue und in Demut? Ja, aber denkt drüber nach. So, pack die Gaben Gottes aus. Das ist mein Thema. Entdecke die größte Gabe Gottes. Entdecke das Geschenk Gottes. Wir haben in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist das Geschenk Gottes. Er gab seinen eingeborenen Sohn, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Pack die Gabe aus. Weißt du, du solltest angucken, du solltest heute kennenlernen, hab ich wirklich Jesus in mir? Nicht nur, ich glaube an Jesus, der Teufel glaubt auch an Jesus. Und da glaubt er alles Mögliche. Aber hast du Jesus drin? Ich habe hier am Leopoldplatz vor Jahren mal eine CD gekauft. Das hat mir gefallen. Ich glaube von Johnny Cash eine Kassette oder CD. Und ich freue mich, 10 D-Mark bezahle ich noch damals. Und dann mache ich zu Hause auf, ist nichts drin. Verstehst? Ist keine CD drin. Die haben mir eine leere CD, die nur die Verpackung verkauft. Weißt du, und viele kaufen nur die Verpackung. Viele Christen kaufen nur die Religion, die kaufen nur die Bibel, aber nicht die Botschaft der Bibel. Die kaufen die Predigt, aber nicht den Inhalt, was die Botschaft, was der Geist sagt. Weißt du, wir sollten den Inhalt gucken, ist der Inhalt drin? Ist das auch drin, was auf dem Etikett steht? Ist das drin? Weißt du, viele sind Christen ohne Christus. So viele Menschen sind Christen ohne Christus. Sie glauben an irgendeinem Wesen, einen Guru, einen Meister, aber sie kennen den persönlichen Jesus nicht. Und wir haben ja gestern das gute Thema gehabt, werde so wie Jesus. Pack Jesus aus zu Hause, entdecke. Ich bin noch nicht gestern nicht fertig geworden mit der Entdeckungsreise im Herrn. Gott macht uns Menschen ein Geschenk. Weißt du, dieses Geschenk ist so schlicht und einfach. Und den Hirten wurde die Botschaft gesagt, geht nach Bethlehem, geht in den Stall und ihr werdet ein Kind in der Krippe liegen und in Windeln gewickelt. Das sollte liebe Gott sein. So Baby, so 53 Zentimeter lang und vielleicht 4 Kilo schwer. Das sollte liebe Gott sein. In Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen, da hat nicht mal ein vernünftiges Bettchen. Soll das der liebe Gott sein? Wir haben ein falsches Bild von Gott, meine lieben Leute. Lass uns ehrlich sein, Gott ist klein geworden, dass er von jedem empfangen, von jedem erlebt, von jedem erkannt werden kann. Es ist so wichtig, dass du die Verpackung auspackst, die Windel aufmachst. Und da kann es sein, dass du Scheiße da drin findest. Entschuldigung, aber das machen die kleinen Kinder. Verstehst du, das hat auch Jesus gemacht. Jesus war auch Mensch, komplett. Und das zeigt uns, dass Jesus komplett Mensch war. Dass er kein Superheiliger macht, hat nicht Goldklumpen gemacht. Nein, ganz schöne Kackele. Ja, aber ich will nur eines sagen. Weißt du, wir stellen uns von Jesus was ganz Großes vor. Jesus ist so demütig. Gestern war die Botschaft für mich, er wurde demütig, er hat sich erniedrigt, er war sanftmütig. Weißt du, das war Jesus. Er war total anders, als wir uns vorstellen. Er war menschlich. Jesus war menschlich. Und wenn du Jesus entdecken möchtest, erleben möchtest, dieses Geschenk Gottes auspacken möchtest, du musst Mensch werden. Die meisten Leute sind, was weiß ich, eingebildet, stolz. Ich bin was Besseres. Nein, Jesus war der Beste vom Besten und ist doch ganz klein geworden. Nur nebenbei. Gott hat uns das große Geschenk gemacht und jetzt musst du auspacken. In Johannes 3, Vers 16 bis 21, da lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder sich über die Welt erhebe und die Welt kommandiere und die Welt, was weiß ich, mit der Welt macht. Nein, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist Evangelium, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und dann heißt es weiter hier, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, dass er, dann ist er schon gerichtet. Der muss nur gar nichts mehr Dummes mehr machen. Wer nicht an Jesus glaubt, das ist der Schlüssel. Das ist diese Voraussetzung. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Kann noch so religiös sein. Kann jeden Sonntag in die Kirche rennen. Kann alles Mögliche machen. Kann die Bibel von vorn bis hinten, von hinten nach vorne lesen. Er wird gerichtet, weil er nicht an Jesus glaubt. Die Beziehung zu Jesus. Wie ist die Beziehung zu Jesus? Dieses, hast du denn schon gefunden? Dieses Putzele, dieses Kleine, dieses Bescheidene, dieses Bisschen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Glaube an ihm entscheidet über unsere Ewigkeit. Der Glaube an ihm. Glaubst du an Jesus? Du sagst ja, aber stimmt das wirklich? Glaubst du wirklich, wenn es drauf ankommt, dann glaubst du an die Kirche, dann glaubst du an irgendwelche Gebote, dann glaubst du an irgendwelche Satzungen, dann glaubst du an irgendwelche Menschen. Ja, ich glaube das und das. Nein, glaubst du an Jesus? Ja, ich glaube an Petrus. Jemand hat mir gesagt, also ich mag den Petrus, den Paulus mag nicht, der ist so frauenfeindlich, der ist, was weiß ich da, so dogmatisch. Ich mag Petrus, der Petrus ist ein ganz netter, sympathischer Kerl. Am liebsten mag ich den Johannes, hat mir diese Person gesagt. Der Johannes ist dieser Lieblingsjünger Jesu. Weißt du, kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Glaubst du an ihn? Das entscheidet über Leben und Tod. Das entscheidet, wo wir unsere Ewigkeit zubringen, unser Aufenthalt in der Ewigkeit. Glaubst du wirklich an Jesus? An den Namen, schon an den Namen. Glaubst du an den Namen Jesus? Oder stößt du dich auch bei diesem Namen auf? Weißt du, du kannst dich nennen, ich bin Christ. Weißt du, das ist noch nicht viele. Viele nennen sich Messias und Heilande und was weiß ich. Aber ich bin ein Kind Jesu, ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu. Ich bin bei Jesus in der Schule. Ich lerne von Jesus. Der Glaube an ihm entscheidet über Glück und Unglück in unserem Leben. Der Glaube an ihm rettet uns oder verdammt. Der Glaube an ihm bringt uns in den Himmel oder in die Hölle. Der Glaube an ihm, das ist der Schlüssel. Und es gibt keine Alternative zum Herrn Jesus Christus. Weißt du, niemand kann sagen, ich bin der Weg. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Krishna, niemand kann sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das kann nur der Herr Jesus sagen, dieses Absolute. Kennst du ihn? Und da steht sehr viel auf dem Spiel. Weißt du, wenn du ihn nicht kennst, steht so viel auf dem Spiel. Du kannst nicht sagen, ich bin jeden Sonntag in der Kirche gesessen, ich habe jeden Sonntag gebetet. Da kommt an den Tag X, werden Leute kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Überleg einmal, Matthäus 25, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr dann? Ja, weißt du nicht, wir waren in jedem Gottesdienst 20, 30, 40, 50 Jahre. Ich bin schon in der Kirche geboren. Verstehst du? Kenne ich's? Ja, weißt du, das gibt es alles. Du lachst es, aber ich habe schon Geburten der Kirche erlebt. Da sind sie gleich hinten im Nebenzimmer während des Gottesdienstes. Plötzlich kamen die Wehen und eine Sturzgeburt und das Kind war da. Und vielleicht sind welche schon in der Kirche geboren. Das gibt es. Alles gibt es auf dieser Welt. Aber das bringt dich nicht in den Himmel, wenn du in der Kirche geboren worden bist. Nur glaubst du an den Namen Jesus. Nicht, ob du religiös bist oder du singen kannst, beten kannst und so weiter. Du bist nicht gefragt worden, als du geboren wurdest, bist nicht gefragt. Plötzlich bist du da. Und so, du wirst nicht gefragt. Aber jetzt hast du eine Möglichkeit, dich zu entscheiden. Ich glaube an Jesus und ich möchte nicht in die Hölle. Ich möchte nicht verdammt werden. Ich möchte nicht dort enden, wo die Massen enden, sondern ich möchte im Himmel enden. Das ist mein Ziel. Da kannst du dich entscheiden, wo du einmal sein wirst, was du einmal machst, wie es mit dir einfach mal weitergehen wird in der Ewigkeit. Und das ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist meine persönliche Entscheidung. Ich will. Oder ich will nicht. So, wer da glaubt, der wird gerettet und wer nicht glaubt, der wird nicht gerettet. Du kannst dich hier selbst entscheiden. Bei deiner Geburt konntest du dich nicht entscheiden, ob du Männlein oder Weiblein wirst. Du konntest dich nicht entscheiden, ob du weiß oder schwarz wirst. Du konntest dich nicht entscheiden, ob du ein Deutscher oder ein Ausländer werden sollst. Da konntest du dich nicht entscheiden. Aber jetzt kannst du dich entscheiden, was du willst. Da sagst du, ich möchte in Deutschland leben. Ich möchte ein Deutscher sein. Ich möchte komplett deutsch sein. Und als wir nach Deutschland kamen, so, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Weißt du, wir waren ja Einwanderer. Wir waren Einwanderer. Aber dann hat mein Vater gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und hier wird Deutsch gesprochen und Deutsch gelebt. Es wird nicht mehr Russisch gesprochen, es wird nicht mehr Litauisch gesprochen, es wird gar nicht mehr dieses Kauderwelsch mehr gesprochen, es wird jetzt Deutsch gesprochen. Meine Verwandten, die sprechen heute noch, da reden sie Waschmaschine. Und weil die nicht aufgehört haben, ihr alten Lebensstil zurückzulassen, das ist Jesus auspacken. Weißt du, du bist jetzt hier Kind Gottes und jetzt muss alles auspacken, alles zurück, das ganze Packmaterial, und da ist eine ganze Menge Packmaterial, denn du bist so eingewickelt von den Traditionen, Formen, Religionen und in der Politik, in der Gesellschaft, du bist so vereinnahmt, du musst dich von dem befreien und von jenem befreien und was weiß ich, von allen möglichen Dummheiten musst du befreit werden zuerst einmal, bis du endlich mal glaubst, bis Christus in dir freigesetzt wird. Wir sind hier im Tal der Entscheidung. Wir müssen wählen. Und deine Entscheidung bestimmt über die Resultate in deinem Leben. Wie geht's mit mir weiter? Und mit uns muss weitergehen. Gott will, dass unser Leben sich verändert. Durch seinen Geist und sein Wort haben wir gesungen. Verwandle mich, o Herr, durch seinen Geist und sein Wort. Und das ist, wie Gott an uns arbeitet. Das ist, wie der Herr hilft uns. Pack aus, pack aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal gewichtelt hast. Weißt du, was Wichteln ist? Man findet jemanden und man macht Geschenke. Und dann am Ende macht man ein großes Geschenk. Meistens ist es eine Kleinigkeit. Aber doch so viel Zeitungspapier und so viel Packpapier und so viel. Weißt du, und da ist so viel in diese Wichtelpakete. Und dann denkst du, wann komme ich endlich auf den Kern? Auf das Geschenk. Und deshalb ist es so, wir müssen alles so viel weg. Was glaubst du, was alles so weg muss im menschlichen Leben, in unseren Traditionen? Das muss weg. Das muss weg und das muss weg. Hier darfst du nichts dem Zufall überlassen. Weißt du, wenn es um die Ewigkeit geht, dann muss alles weg. Nur noch Christus zählt. Nur noch Gott zählt. Nur noch der Heilige Geist zählt. Nur noch das Wort Gottes zählt. Jesus hat alles verlassen, um die Welt zu retten, weil so ihm hat alles gekostet. Und er erwartet von dir, dass es dir auch alles kostet. Dass du einen Preis bezahlst. Weißt du, dass er dir wert ist? Alles lasse ich zurück. So als wenn eine Frau heiratet, die verlässt Vater, Mutter, die verlässt die Familie. Denk an die Rebekka, als die dann zum Isaak gezogen ist. Willst du mit diesem Mann mitziehen? Verstehst du? Sie musste sich von dem Bruder trennen, sie musste von der Familie trennen, sie musste sich von allem trennen. Sie hat ihre Eltern nie mehr wiedergesehen. Sie wollte den Mann kennenlernen, diesen Isaak. Und du willst Jesus kennenlernen, auch diesen Isaak. Verstehst du? Und bist du bereit, mitzugehen? Du weißt, wie reich er ist. Weil dieser Eliezer hat alles erzählt, was er alles so hat, was er alles so kann, wie begnadigt er ist, wie von Gott berufen er ist. Weißt du, und dann diese Schätze. Und willst du mit diesem Mann mitgehen. Du weißt die ganzen Verheißungen der Bibel. Du bist gesegnet und sagst, Mensch, das möchte ich alles haben. Aber du musst mitgehen. Du musst Mesopotamien verlassen. Du musst weg in dieses fremde, ferne Land. Und das geht über die Wüste, zuerst einmal ein Stück weit. Da auf den Kamel zu sitzen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Kamel gesessen bist. Das ist kein Vergnügen. Verstehst du? Wenn du es nicht geübt bist. Natürlich, wenn du geübt bist. Aber so auf dem Kamel zu sitzen. Verstehst du? Und diese Frau ist bereit, alles aufzugeben, um den Isaak zu heiraten. Und dann, als dann der Augenblick kommt, wo sie dem Isaak begegnet, verschleiert sie sich und der Isaak kann es nicht mehr erwarten, spaziert da auf dem Feld, nachts kann er nicht mehr schlafen und sagt, wann kommt meine Braut? Und du musst vorstellen, die hat ihn nicht gesehen, diese Rebekka, den Isaak. Aber sie hat ihn geliebt, schon von dem, was sie gehört hat. Und genau das ist Auspacken, das schon gehört, wie wertvoll die Sache ist, was du dafür bekommst und was alles da passiert. So, du musst annehmen, willst du mit diesem Mann gehen? Willst du? Du allein bestimmst, was mit deinem Leben passiert, wie dein Leben sich weiterentwickelt, ob du ein Siegesleben führst oder ein Versagerleben führst. Viele Menschen führen ein Versagerleben, weil sie sich für das Falsche entschieden haben. Ich bleibe lieber hier. Dann wirst du nicht, verstehst du? Und ja, du bleibst gemütlich, aber du kommst nicht dorthin, wo Gott dich haben wollte. Du wirst nicht die Stammmutter des Volkes Gottes. Du wirst nicht die Stammmutter des Herrn Jesus Christus. Aber das wurde die Rebekka. Weißt du auch, die Rebekka war nicht vollkommen. Die war böse Frau, verstehst du? Die hat ihre Familie kaputt gemacht. Aber trotzdem, sie ist mitgezogen. Wir sind auch nicht die Heiligsten, verstehst du? Aber Gott fragt uns, bist du bereit? Keiner von uns ist vollkommen. Keiner. Aber das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist, bist du bereit, das die Gabe Gottes auszupacken, schön auszupacken, freizulegen, bis du auf den Kern kommst und du entscheidest über dein Innenleben, bis deiner Seele geht. Wir haben auch diese Tage gehabt und deshalb solltest du die CD nachhören, wie es deiner Seele geht. Über deinen Körper kannst du wenig bestimmen. Plötzlich hast du den Hexenschuss wie dieser Sportler da, verstehst, plötzlich hast du das Problem, über deinen Körper bestimmst du nicht. Plötzlich wirst du krank, gebrechlich, plötzlich machen die Füße nicht mehr mit, die Arme nicht mehr mit, dann machen die Augen nicht mehr mit, die Ohren nicht mehr mit. Plötzlich, der Körper versagt, über den Körper verfügst du nicht, aber über deinen Geist verfügst du. Über deinen Geist kannst du bestimmen und kannst sagen, nein, ich werde alles dran setzen, ich werde trainieren, ich werde üben, ich werde schaffen mit Gottes Hilfe. Ich werde alle Medikamente schlucken, die es gibt. Ich werde mit mir beten lassen, ich werde mich mit Öl einölen lassen, lasse mich so vielleicht sogar im Ölfass eintauchen. Ich mache alles, Hauptsache ich werde gesund, koste was es wolle. Aber dein Geist muss es entscheiden. Weißt du, du musst es. Über vieles kannst du in deinem Leben nicht entscheiden. Deine Hautfarbe, deine DNA, dein Geschlecht. Aber du kannst entscheiden, ich will mein Ziel erreichen. Ich will aus meinem Leben das Optimale machen. Du kannst über dein Alter nichts bestimmen. Verstehst du, plötzlich guckst du im Spiegel, darfst du runzeln. Da kommen Runzeln, da kommen Runzeln geradeaus und dann breite. Verstehst du, da siehst du lauter Runzeln. Du kannst liften, aber es macht nichts. Da musst du nur bei diesen 80-Jährigen da Amerikanerinnen nur die Hände angucken. Da siehst du, wie runzlig sie sind. Verstehst du, da kannst nicht immer alles liften. Du kannst das Alter nicht abhaken. Weißt du, du kannst nicht verschwinden. Und so, es gibt so vieles, was wir im Leben nicht können. Aber wir können im Alter glücklich sein. Wir können im Alter weise sein. Sogar weiser als am Anfang. Deshalb, die Bibel sagt, nicht die Jugend. In der Bibel heißt es, gedenke Herr, nicht der Sünden meiner Jugend. Aber die meisten Heilige, denk an Abraham, denk an David, denk an Moses, die haben im Alter versagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir treu Gott dienen bis ins Alter, bis wir alt und grau sind, bis Gott uns beerdigt. So wie bei Moses. Du kannst dein Leben dirigieren, bestimmen, wo du wohnst, das kannst du. Du kannst bestimmen, was du siehst und hörst, was du machst, wie es in deinem Leben weitergeht. Verstehst du, darüber bestimmst du. Aber du bestimmst nicht über dein Alter, deine Geburt und deine Herkunft, wo du herkommst. Du bestimmst, was du sprichst oder überhaupt was sprichst. Du bestimmst es, was du glaubst und denkst. Du bestimmst es, was du isst und trinkst. Du bestimmst es, was du tust und nicht. Also dieses andere Leben, dieses Geistesleben, ich bestimme über mein Leben, das ich jetzt lebe, darüber bestimme ich. Über das, was ich noch leben werde, bestimme ich nicht. Über das, was ich gelebt habe, bestimme ich auch nicht. So, was ich jetzt habe, du bestimmst das, was du jetzt siehst in deinem Leben. Und die Bibel sagt, wer jetzt sät, der wird auch das ernten, was er sät. Ist so wichtig, dass du daran denkst, ich werde eines Tages das ernten, was ich gesät habe. Pack aus diese Ware. Pack aus das, was Gott dir gegeben hat. Und Gott hat dir nicht viel gegeben. Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Nur Samenkörner. Und die Samenkörner musst du in die Erde stecken. Da hat im Dorf irgendwo in Amerika einen Laden aufgemacht und dann hat der Ladenbesitzer Ralf geschrieben, hier gibt's Gemüse, Blumen, Obst, also alles lauter Naturalien, hier gibt es das und das. Dann sagt die Mutter zu dem Jungen, geh und kauf jetzt ein bisschen Gemüse ein. Dann geht er hin und will Gemüse einkaufen und dann steht er an der Theke und sagt, ich möchte das und das ein bisschen haben, ein bisschen Obst. Dann sagt der Junge, hier wird kein Obst verkauft, hier wird nur der Same für Obst, hier wird Same für Gemüse und so weiter verkauft. Wir verkaufen kein Obst, wir verkaufen nur den Samen. Und was ich in der Gemeinde oder was wir hier tun, was der liebe Gott macht, er verkauft nur den Samen. Und wenn du einen Glauben hast wie ein Senfkorn, das ist auch ein Same, dann wirst du Berge versetzen. Hier wird Samen verkauft, Same für Heilung, Same für Sieg, Same für ein erfolgreiches Leben. Das wird hier verkauft. Du musst also den Samen kaufen und dann, wenn du Äpfel ernten willst, musst du einen Apfelsamen, Apfelkern in die Erde stecken und dann warten, warten und nochmals warten. Wenn du Nüsse ernten möchtest, musst du manchmal 10 Jahre warten, bis da was kommt. bis du die erste Walnuss ernten kannst. So, du bestimmst, wie es weitergeht in deinem Leben, durch das, was du siehst. Durch das, was du siehst, du musst selbst dein Leben anpacken und anfangen auszupacken, denn dein Christus wohnt in dir, verstehst du? Das Reich Gottes ist inwendig in dir und jetzt musst du das Reich Gottes auspacken, Stück und Stück von dir rausfinden, bis du auf den Kern Jesus in dir kommst und Jesus in dir entdeckst. Du bestimmst, was du mit deinem Erbe machst, was aus deinem Erbe willst, wird. Du kannst dein Erbe ausschlagen oder du kannst deine Anteile nehmen und etwas daraus machen, aus diesen Gaben, Talenten. Du bestimmst, was du aus deinen Möglichkeiten machst. Du bestimmst, was du aus deiner Zeit machst. Du kannst natürlich dich ins Bett legen und sagen, ja, weißt du, ich muss sowieso sterben, da lege ich mich gleich schon im Sarg rein und mache mich da gemütlich. Kannst machen. Wir haben zu Hause, mein Opa hat zu Hause, weißt du, bei uns war die Sitte, dass man zu Hause seinen Sarg hatte. Und der Opa lag oft, ich lag auch schon manchmal in seinem Sarg. Und ich war noch zu klein für den Sarg, verstehst du? Oder so kurz. Und der lag, und dann hat er gesagt, weißt du, ich darf jetzt nicht mehr weiter zunehmen, sonst passe ich nicht mehr in den Sarg rein. Der Opa hat sich öfters reingelegt. Und weißt du, das kannst du machen. Du kannst dich auf den Tod vorbereiten. Oder du kannst die Möglichkeit wählen, ich will mit meinem Gott Taten tun. Ich will sein Wort verkündigen. Ich will seine Taten verkündigen. Weißt du, du kannst in einem einzigen Augenblick mehr erreichen, als vielleicht im ganzen Rest deines Lebens, wenn du richtig anpackst, richtig angehst. So, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, wir müssen wählen. Nicht zwischen viel, nicht zwischen 220 oder was weiß ich wieder, oder Hunderte oder Tausende. Nein, wir müssen zwischen zwei Sachen wählen. Wir müssen zwischen zwei Personen wählen. Wir müssen zwischen Jesus und Satan wählen. Wir haben nur die Wahl, Jesus oder Satan. Jesus oder Barabbas, das war die Wahl damals bei den Juden. Matthäus 27, Vers 23. Die Juden mussten wählen und sie wählten den Mörder. Dumm sind die Leute. Sie wählten den Mörder. Manche Kälber suchen ihren eigenen Metzger noch, verstehst du, und wählen noch und entscheiden sich für ihren eigenen Metzger. Das sind manche Kälber, verstehst du, sind dumm. Manche Leute sind wirklich dumm. Titus kam und Titus hat alles niedergemetzelt, was in Judäa damals war. Gib uns Barnabas frei. Barnabas frei. Und Jesus wartet, ist gebunden und wartet, bis er was tun kann. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Nur die dümmsten Kälber, dümmsten Christen, die nicht aufpassen und die nicht hinhören. Weißt du, der Teufel ist ein Lügner. Der kommt als Metzger, der sucht sich da die Liebsten, die Süßesten und die Nettesten aus. Und dann nimmt er und bringt sie dann ins Schlachthaus. Die Gaben Gottes müssen angenommen werden. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Und wer sich nicht als Sünder erkennt, kann gar nicht selig werden. Weißt du, die meisten denken, ja, ich bin gar nicht so schlecht. Die Frau Müller, die ist noch viel schlimmer. Weißt du, ich muss mich als der schlimmste Sünder erkennen, damit ich die Gnade Gottes erfasse. Und je größer die Sünde in deinem Leben erkannt worden ist, desto gesegneter bist du. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Aber wenn du gar keine Sünde hast, ich war noch nie ein Sünder, sagen viele Leute. Und das war auch bei mir, als ich Christ wurde, bevor ich Christ wurde. Da schrieb der Evangelist, bekennen Sie Ihre Sünden dem Herrn Jesus Christus. Ich schrieb ihm gleich umgehende Postkarte zurück, ich bin kein Sünder, ich bin mir von keiner Sünde bewusst. Verstehst? Und so sind wir Menschen, wir verteidigen uns gleich. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt dir ins Gesicht, Sie sind ein Sünder. Du sagst, was erlauben Sie sich für eine Frechheit? Verstehst du? Was erlaubst du das? Wir sind verloren, wir sind dahin gegeben und ich muss die Gnade ergreifen, die Gnade erfassen und nicht auf das Äußere gucken. Nein, da mache ich nicht mit. So viele Christen werden keine richtigen Christen, weil sie immer auf das Bodenpersonal schauen. Sie schauen immer auf das Bodenpersonal und das Bodenpersonal ist manchmal so einfach, verstehst du, schlicht und bescheiden. Die Gaben Gottes müssen eingesetzt werden, nicht nur ausgepackt, sondern du hast erkannt, jetzt muss das Wort Gottes umgesetzt werden. Jetzt bin ich verantwortlich. Was mache ich aus diesem Saatgut? Was mache ich jetzt aus dieser Sache? Verstehst du, was mache ich? Menschen müssen die Wahrheit annehmen. Wenn sie die Wahrheit nicht annehmen, der liebe Gott gibt ihnen kräftige Irrtümer. Steht in der Bibel so. Weißt du, das erlebe ich jeden Tag. Menschen, die aus der Wahrheit rausfallen, die holt der Teufel. Die frisst der Vogel, der aus dem Nest rausfällt, der wird von der Katze gefressen. Oder sonst irgendwie. So, wer die Wahrheit nicht annimmt, der landet bei einer Sekte. Das ist traurig und tragisch. bei irgendeiner Sekte, auch wenn sie noch so positive Sekte, Scientologie, verstehst du, oder irgendeine andere Sekte, die landen bei den Sekten. Entscheide dich für Jesus, und zwar komplett und ganz. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, singen wir im Chorus. Das Kreuz ist vor mir, die Welt liegt hinter mir. Bist du schon so radikal? Guckst du nur geradeaus? Du wunderst dich, wenn du Unfälle baust in deinem Leben, wenn Pannen und Pleiten erlebst. Du guckst nach links und viel nach rechts auf die Menschen, auf das Bodenpersonal. Erkenne, nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Entscheide dich für Gott, für ein Leben mit Gott, für das gute Leben. Du kannst dich auch für das schlechte Leben entscheiden. Und du entscheidest dich für das schlechte Leben, wenn du dich für gar kein Leben entscheidest. Hör mir zu, du entscheidest dich für das schlechte Leben, wenn du das gute Leben nicht annimmst. Gott gibt das Gute, aber wenn das Gute nicht da ist, kommt das Unkraut. Verstehst du? Dann kommt der Teufel. Dann kommt das Böse. Der wartet nur darauf. Entscheide dich für das geistliche Leben, für das innere Leben, für das Leben aus dem Herzen heraus, aus Liebe heraus. Entscheide dich, ja, für das ewige Leben. Das ist eine persönliche Entscheidung und ein Beschluss. Ich will, Gott stehe mir bei. Dann hilft dir Gott. Wenn du willst, wenn du nicht willst, Gott kann dir nicht helfen. Gott ist von deinem und meinem Willen abhängig. Wenn ich nicht will, mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Wenn ich nicht will, verstehst du? Aber wenn du willst, dann bring dich sogar ein Esel hin. Oder, verstehst du, da ein Hund. Heute habe ich gesehen, als ich stand und rausfahre auf der Straße, ist eine Frau mit dem Hund raus, der Hund hat die Frau gezogen. Verstehst du? Und die musste mitlaufen, sagt langsam, langsam, aber nein, der hat irgendwo da im Park was gerochen. Weißt du, wenn du nicht willst, verstehst, dann kann dich niemand ziehen, kann dich niemand bearbeiten. Da muss man zureden, Bruderchen, komm, Schwester, bet bisschen mehr, vertrau doch dem Herrn und hoffe auf den Herrn, der Herr wird's helfen. Aber wahrscheinlich wird es nicht helfen, in aller Liebe, weil es muss von mir kommen. Wenn du krank bist, rufe die Ältesten, steht in der Bibel, ich muss schreien, Hilfe, ich gehe unter. Wenn du nicht Hilfe schreist, du denkst, du paddelst ja nur, verstehst du, du machst so Tauchübungen und spielst. Entscheide dich. Weißt du, das ist deine persönliche Wahl. Fang an, mit Jesus zu leben. Was das auch heißt, es ist nicht einfach. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, ja, fühlen Sie sich nicht einsam, möchten Sie nicht einen Mann haben und so weiter. Dann sagt er, nee, ich bin eigentlich verheiratet. Ja, wer ist der Ehemann? Und dann guckt sie auf ihren Ring und sagt, Jesus. Aber ich muss mal eines sagen, mein Partner ist manchmal sehr, sehr schwierig. Jesus ist manchmal für uns Menschen manchmal sehr, sehr schwierig, in aller Liebe. Der verlangt Sachen, die ich gar nicht tun möchte zuerst einmal, wozu ich also gar nicht bereit bin, verstehst du? Ich dachte, wenn ich zu Jesus komme, der wird mir geben, der wird mir schenken, dann habe ich Vorteile und Vorzüge. Aber was ist? Der nimmt die Jacke weg, nimmt die Bluse weg, nimmt BH weg, nimmt alles weg, verstehst du? Am Schluss bin ich splitternackt. Das ist, was Jesus macht, verstehst du? Wir denken, der beschenkt mich nur, beringt mich und kauft mir einen Pelzmantel. Wir haben falsche Vorstellungen von Jesus. Er will uns nackt haben. Er will uns ganz haben. Er will uns so haben, wie wir wirklich sind. Verstehst du? Mit Kleider machen Leute. Überleg einmal, da kommt jemand mit so Seidenkleider und was weiß ich, mit welchen Kleidern, Broschen und Spangen und ja, und Äußerlichkeiten. Weißt du, das Äußere täuscht. Der Herr will das Innere haben. Das Innere eines Menschen. Das Innere eines Menschen. Und das ist, was Frucht bringt. Das ist, was Gott verherrlicht. Das ist, was Gott groß macht. Lebe das Leben, das Gott für dich entworfen hat. Das ist Auspacken, die Gnade Gottes, das Gott dir befohlen hat. Jeder von uns hat einen Befehl Gottes. Geh in die Welt und kämpfe an der Front. Geh in diese Welt und kämpfe an der Front. Jeder steht an irgendeiner Front vom Herrn hingestellt und du sagst, ja nein, aber ich möchte gerne bei denen sein. Die Japaner, die sind mir sympathischer. Nicht bei diesen anderen da, die Eskimos. Aber der Herr sagt, nein, kämpfe bei den Eskimos. Das ist dein Platz. Und wir bekommen alle von Gott einen Platz zugewiesen. Und jetzt heißt Jesus auspacken. Er war Gott gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist entdecke Jesus. Werde so wie Jesus. Das war die Botschaft von gestern. Ich bin noch nicht fertig damit, mit dieser Botschaft, weil da steckt so viel Potenzial drin. Die meisten denken, ja, Jesus entdecken. Ja, ich kenne Jesus. Ich kann den Namen buchstabieren. Du kannst viele Namen buchstabieren. Aber das hilft dir nicht. Das bringt dir nicht weiter. Du musst Jesus persönlich kennen. So. Gott will, dass du das bist, was du bist, ganz. Das ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben, dass ich ganz da bin. Ja, aber Herr, ich bin doch so ein Sträuchlein. Weißt du, ich möchte gerne eine Eiche sein. Und der Herr sagt, wenn du ein Sträuchlein bist, dann sei ein gutes Sträuchlein. Verstehst du, ein wunderbares Sträuchlein. Und wenn du eine Eiche bist, dann sei eine gute Eiche. Das, was du bist, sei ganz. Also, setz deinem Leben Prioritäten. Das ist Jesus auspacken. Jesus war hier ganz auf dieser Welt. Er hat nur ein Ziel gehabt. Ich muss das Evangelium predigen. Ich muss Leute belehren über Gott. Und ich muss die Menschen erlösen. Und das war seine Sache. Der Herr Jesus hat nicht alles getan. Das andere hat er dem Heiligen Geist überlassen. Das Kreuz, unsere Erlösung, das war Jesu Werk. Weißt du, er hat ein paar Kranke geheilt, gezeigt, Erlösung ist da, Erlösung ist möglich. Gott kann Dinge tun. Aber das Kreuz war der Schlüssel im Leben Jesu. Und er sagt, ich muss ans Kreuz hängen. Ich muss gekreuzigt werden. Der Teufel wollte, nein, hier im Garten Gethsemane, hier so schön sterben, da könntest du beerdigt werden, Herr Jesus. Aber der Herr Jesus wollte nicht im Garten Gethsemane beerdigt werden, er wollte am Kreuz hängen und die Menschheit, die Sünde, die Gehässigkeit des Teufels offenbaren, blamieren. Ein Kreuz, das Kreuz war ein Schandfleck, eine Torheit. Damals, verstehst du, wer will schon freiwillig sterben. Aber das war Jesus, dafür fühlt er sich berufen und bestimmt. Und dann das andere macht der Heilige Geist. Also verfolge dein Ziel konsequent. Das ist Jesus auspacken. Dass du dich entscheidest für eine Sache. Und was es ist, ist egal. Gott hat dich geschaffen, dass du hier in diesem Leben ein Meister, ein Profi bist. Was hat er da gesagt? Ja, du sollst nicht den kopieren und die kopieren und jedem nachmachen. Du sollst dich selber finden. Wer bist du? Was hat Gott von dir gewollt? Und dann werde ein Original. Die meisten werden als Originale geboren, sterben aber als Kopien. Das ist eine Tragödie. Gott hat dich als Meister geschaffen. Meister deines Fachs. Und tu das, was du gut kannst. Bring die guten Früchte. Weißt du, ein guter Baum hat auch mal faule Früchte. Das ist keine Schande und kein Verbrechen, wenn ein fauler Baum mal ein paar faulige Früchte hat. Und unterentwickelte Früchte hat. Aber er bringt gute Frucht. Wenigstens eine gute Frucht. Gott hat uns geschaffen, dass wir Lebensqualitäten haben, dass wir Seelenfrieden erreichen. Wie heißt es im Psalm 23, Vers 5? Du deckst im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Es gibt es eine Übersetzung. Vor meinen Augen, meine Feinde gucken zu, die gaffen, die schielen. Denen läuft der Saft im Mund zusammen. Und vor ihnen deckst du den Tisch. Und das ist von Gott gesegnet sein. Weißt du, dich nicht um deine Feinde kümmern. Nicht kümmern, was machen die. Nein, hör auf deine Feinde zu achten. Die sollst du lieben, die sollst du links liegen lassen, die sollst du nicht umfahren oder umbringen, die lass existieren. Aber du sollst dich auf das Ziel konzentrieren. Lebe im Land des Lebens, lebe ohne Schuldgefühle. Weißt du, dir sind deine Sünden vergeben. So viele Christen haben Jesus noch nicht ausgepackt. Sie haben die Vergebung der Gnade Gottes noch nicht erlebt. Ja, mir sind deine Sünden vergeben. Aber wie lebst du auch dementsprechend, dass dir deine Sünden vergeben sind? Hast ja Angst. Verstehst du, schlechtes Gewissen, was auch immer ist. Lebe die Gnade aus. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Denk nicht, da muss noch mehr passieren. So viele Christen denken wie Paulus, da muss noch mehr passieren. Hör auf. Es passiert so viel, was Gott will, dass in deinem Leben passiert. In aller Liebe. Lebe in der Vergebung. Pack die Gnade Gottes aus. Und wie mache ich das? Ich habe ein Rezept für mich persönlich entdeckt. Ich danke Gott, dass Gott mir gnädig ist. Und dass er mir Erbarmen geschenkt hat, dass er mich angenommen hat. Und ich danke täglich für die Vergebung meiner Sünden. Obwohl sie schon längst vergeben sind. Aber ich danke Gott. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich danke Gott für die Vergebung. Obwohl es nichts mehr zu vergeben ist. Aber das ist so wunderbar, an die Werke Gottes zu denken, diese Werke Gottes zu proklamieren. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du ständig an die Vergebung denken. Der Herr hat mir so viel vergeben. Alles, was gegen mich war, ist zerstört, vernichtet, ausradiert, ausgelöscht. Freu dich über deine Vergebung. Das ist Gnade. Das ist Auspacken. Der Herr hat mir alles vergeben. Sei begeistert. Ich habe ein gutes Gewissen. Auch wenn ich Mist mache, Unsinn mache, Blödsinn mache. Ich habe ein gutes Gewissen. Mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja. Praise Gott. Lass dir die Freude am Herrn von niemandem nehmen. Die Freude am Herrn. Das ist ein Geheimnis. Der Teufel möchte dir die Freude ausreden. Der möchte diese Freude matig machen. Du darfst nicht so lachen, verstehst du? Das Leben ist viel zu ernst. Weißt, der Teufel möchte dir alles dir rauben, die Krone des Lebens, dich in Frage stellen. Ja, was erlaubst du dir? Wer bist du? Du hast die Gnade bekommen, bist begnadigt, die sind die Schulden erlassen. Halte deine Krone, dass sie niemand raube, steht in der Heiligen Schrift. Das ist Erlösung, meine Lieben. Freu dich über deine Sündenvergebung. Das ist Auspacken, die Gnade. Freu dich, dass sogar, wenn er dir alle Sünden heilt und du die Freude am Herrn hast, eines Tages werden auch deine Gebrechen geheilt, dann machst du Gymnastik, dann machst du Sport, schlägst du Purzelbäume. Ja, danke Gott. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, dann kannst du eines sagen, lieber Gott, ich weiß eines, im anderen Leben werde ich ein Tänzer. Ich werde vor dem Herrn tanzen und ich werde den Herrn loben und preisen. Oder ich werde, was weiß ich, weißt du, ich werde mich freuen. Das, was du hier nicht kannst, das wirst du dort doppelt können. Glaub mir das. Was du hier nicht darfst, das wirst du im Jenseits dreifach, zehnfach, hundertfach können. Denn es wird in über hundertfach wieder zurückgegeben, was du hier verzichtest und sagst, nein, hier bin ich vorsichtig, da bin ich ruhig. Weißt du, die verstehen mich sowieso nicht. Aber das wird dir wieder erstattet werden. Hundertfältig, was du hier aufgibst, um Jesu Willen. Pack Jesus auf. Pack Jesus aus. Pack diese Gabe Gottes aus. Sei begeistert. Sei begeistert, dass er eines Tages dir alles wiedergibt, was du hier verloren hast, was man dir genommen hat, was man dir nicht erlaubt hat, dir verboten hat, dir unterstellt hat. Eines dieser Themen wird demnächst sein, fühl dich gut. Weißt du, genieße die Güte Gottes. Das ist die Güte Gottes, genieße. Einfach glücklich sein. Ich freue mich im Herrn, wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Ich freue mich im Herrn. Genieße. Vor den Augen deiner Feinde, weißt du, deine Widersacher, weißt du, die dir nichts gönnen, die ständig über dich dir nörgeln, ständig kritisieren, ständig was an dir auszusetzen haben. Genieße vor den Augen der Feinde, ich freue mich. Oh, Halleluja, Glory, 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 Halleluja. Du preist den Herrn. Lass doch die machen, lass doch die beten, lass dir die fluchen, lass die machen, was sie wollen. Koste deine Vergebung so richtig aus, deine Erlösung. Und Vergebung ist Erlösung. Gott will, dass du dich über deine Gaben freust, dass du dich über Jesus freust. Die Freude am Herrn, das ist nämlich der Schlüssel. Nicht an einer Gabe. Ich darf jetzt endlich in Zungen reden. Zu mir kam mal in Heilbronn ein Esoteriker, sogar Oberstudienrat, verstehst, gebildet und intelligente, gebildet, dann meistens viele Probleme mit Emotionen. So, der kommt und sagt, Herr, mal tut es mit mir, ist ein Wunder passiert. Da habe ich gesagt, ja, was denn? Ich kann endlich mal die Hände beim Beten hochhalten. Also das konnte ich schon immer. Verstehst, ich brauche diese Wunder nicht. Weißt du, manche sind über so Kleinigkeiten erstaunt. Nein, meine Freude am Herrn ist, ich darf den Herrn loben und preisen mit gefalteten Händen, mit erhobenen Händen, mit Händen auf dem Rücken. Das ist das Äußere, spielt gar nicht mehr. Wenn du dem Herrn begegnest, spielt das Äußere nicht. Deshalb kann Jesus ruhig in Windeln bleiben und in der Krippe liegen. Das ist der Einstieg. Und die Hirten gingen hin und die waren erstaunt. So, Gott will, dass du die Gaben des Geistes empfängst und mit diesen Gaben arbeitest. Und einer dieser großen Gaben ist Selbstkontrolle. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Weißt du, was Selbstkontrolle ist? Weißt du, die Gaben kriegst du umsonst, aber an der Frucht musst du selber arbeiten. Du musst selbst an der Frucht arbeiten, dass du ständig Äpfelchen wert, Äpfelchen, war Äpfelchen, krieg rote Backen. Verstehst? Jetzt reife endlich. Verstehst? Dann muss der Baum arbeiten an den Früchten. Der Saft ist da, der Baum ist da, die Gaben sind da, die Voraussetzungen sind da. Jetzt muss er die Frucht bringen. Und nicht einfach sagen, jetzt kommt bald der Winter sowieso. Und da guckt mich niemand an. Du musst Frucht bringen, ob dich jemand anguckt oder nicht. Du musst Frucht bringen, auch wenn die Kinder mit Steine auf dich werfen. Verstehst du? Die werfen Steine und was macht so ein Apfelbaum? Schmeißt Äpfel runter. Du musst lieb sein. Weißt du, das sind, wie man die Gaben entwickelt. Selbstkontrolle ist Selbstprüfung. Weißt du, was Selbstprüfung ist? Da schau zu, bin ich jetzt schon gewachsen? Bin ich schon größer geworden? Nehme ich zu im Herrn? Oder was passiert? Selbstkontrolle ist kein Zwang. Es ist auch keine Selbstvergewaltigung. Selbstkontrolle ist ein Vorrecht. Ich kann mich selbst kontrollieren. Bin ich schon soweit? Kann ich das, was Gott will, was er von mir wollte, was er bei mir vorausgesetzt hat? Ist eine Feststellung. Selbstkontrolle ist eine Feststellung. Mensch, ich habe mich so verändert in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren oder 50 Jahren oder wann auch immer. Du veränderst dich dein ganzes Leben lang. Aber dein großer Einschnitt in deinem Leben ist die Wiedergeburt, die Bekehrung, wo du zum Herrn kommst und dann geht es rapide hoch. Selbstkontrolle. ist keine Selbstkasteiung. Ich muss jetzt, oh, ich muss jetzt. Nein, ist, du kontrollierst, habe ich noch Lust am Herrn? Bin ich noch? Weißt du, der Teufel geht immer vorbei und schaut, hast du noch die Freude am Herrn? Hast du noch deine Lust am Herrn? Dienst noch dem Herrn? Hast du bei dem Herrn schon alles, was du brauchst? Hast du bei ihm schon alles gefunden? Nein, ich bin immer noch beim Auspacken. Ich bin immer noch beim Bewundern. Und der Herr Jesus will nicht bewundert werden, er will genossen werden. Er will genossen werden, was auch immer heißt. Und du fängst dann die Gnade zu rühmen. Paulus sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich der Gnade Gottes. Sonst nichts. Selbstkontrolle ist so, dass du dich selbst beherrschst und sagst, ich will Jesus haben, auf dass ich ihn gewinne. Ich achte alles für gut, sagt Paulus. Das ist Jesus entdeckt. Plötzlich schmeißt er alles über Bord und sagt, ich brauche es nicht. Ich habe Jesus entdeckt. Ich habe jetzt das Große losgezogen. Schau mal vor, Super Lotto, da hat einer 84 Millionen gewonnen. Verstehst du, gut, dass du das nicht mitgespielt hast, aber der hat gewonnen, verstehst du? Und am Anfang haben sie gesucht, wo ist der Gewinner? Der hat sich gar nicht gemeldet, verstehst du, und gar nicht gedacht, dass er gewonnen hätte. Und so, es gibt so viele Christen, die wissen gar nicht, dass, was sie im Herrn gewonnen haben. Und 84 Millionen Euro, überleg einmal, da musst du nicht mehr arbeiten und zum Sozialamt gehen. Und der wusste gar nicht, der dachte gar nicht, dass er gewonnen hätte, bis er dann schließlich seinen Zettel gesucht hat, hat er gedacht, schon weggeworfen. Und dann sieht er, dass er es ist. Was glaubst du, was er für Freude dann hatte? Ich bin jetzt der gemachte Mann. Prüfe, habe ich das los? Habe ich mitgespielt? Habe ich mitgemacht? Weißt du, da möchten jetzt viele gewinnen, aber die spielen gar nicht mit. Die spielen gar nicht mit. Wie willst du gewinnen, wenn du nicht mitspielst? Weißt du, dass nur einfach das Los zugeschickt wird. Nein, du musst mitspielen, mitmachen, mitarbeiten, was investieren, dann kommt auch was raus. Es ist so wichtig, dass du prüfst, mache ich das mit, bringe ich das ins Reich Gottes hinein? Weißt du, wir sollen das Reich Gottes bauen. Die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Was tust du für das Reich Gottes? Was tust du? Verstehst du? Investierst du ins Reich Gottes deine Zeit, deine Kraft, deine Finanzen? Bringst du den Zehnten in die Gemeinde Jesu? Dort gehört es hin, da wo du deine geistliche Speise bekommst. Wenn du hier bei uns die geistliche Speise bekommst, dann musst du uns den Zehnten bringen. Oder ob es jetzt durch Internet ist oder durch die Predigt oder durch CDs. Hier wirst du gesegnet, dann lass den Segen zurückfließen. Dann wirst du doppelt gesegnet. Dann wirst du doppelt gesegnet, nur nebenbei. So prüfe, ist das wirklich so? Verhält es sich? Das ist Selbstkontrolle. Verhält es sich so? In dir steckt unheimlich viel drin. Ich segne dich. Gott möge dich segnen. Gott möge dir die Augen öffnen, dass du erkennst, was alles in dir drin steckt. Weißt du, in dir steckt Jesus drin. Halleluja. Du hast ihn aufgenommen. Meine Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, wie viele Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Du hast Jesus aufgenommen. Und wenn du Jesus aufnimmst, beinhaltet das alles, was du brauchst. Da hast du Liebe, da hast du Geduld, da hast du Glauben, da hast du Freude, da hast du Frieden. Da hast du alles, was du brauchst, wenn du Jesus hast. Und wenn du Jesus nicht hast, dann musst du bitten, oh Gott, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Geduld, ich brauche mehr Gnade. Was Gott will, ist, dass du mit deinen Talenten, mit deinen Funden wucherst, dass du mit Jesus wucherst. Das, was du von Jesus erkannt hast, was du mit Jesus erlebt hast, was Jesus dir offenbart hat, das, was er dich gelehrt hat, was du in seiner Gegenwart erfahren hast, damit wuchere jetzt. Gebrauche das für dich oder für andere. Am besten, du gebrauchst es für andere, dann hast du mehr davon. Wenn du für andere gebrauchst, wenn du den anderen ermutigst, den anderen hilfst und so weiter, packe deine Gaben aus, die in dir hineingelegt worden sind, bei deiner Bekehrung. Die waren schon eigentlich schon immer drin. Weißt du, das Charisma, das hast du schon immer drin. Timotheus, wecke die Gabe aus, die in dir hineingelegt worden ist. Du musst nur jetzt hervorrufen, jetzt erwecken, auslösen, outen, würde man heute sagen. Und Selbstkontrolle ist, dass du prüfst, bin ich auf der Gewinnseite oder bin ich auf der Verlustseite? Weißt du, wenn Christen zurückschauen, früher, da war ich so eifrig für Gott, da hätte ich um die ganze Welt reisen können. Dann wäre kein Opfer zu viel gewesen. Aber jetzt weißt du, ich bin älter geworden. Ich kann das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Lass doch die Jungen machen. Ich kenne solche Leute. Ich habe solche Leute in Stuttgart gehabt. Weißt du, wir sind auf die Straße gegangen und lass doch die Jungen gehen. Wir haben das früher alles gemacht. Wir haben jede Freiversammlung mitgemacht und wir waren überall dabei. Aber jetzt, wir sind älter geworden. Und ich sage Gott braucht auch alte Kartoffeln. Und auch die alten Kartoffeln vermehren sich und gedeihen wunderbar. Und bringen junge Kartoffeln. Gott braucht jung und alt. Und so viele setzen sich ins alten Teil und sagen, jetzt weiß ich, muss gar kein ruhig bleiben. Lass doch die anderen arbeiten. Nein, bleibe im Feuer. Und die Bibel, einer der Sendschreiber an die Gemeinde zu Ephesus ist, deine Liebe erkaltet, die erste Liebe, nicht, dass du jeden Sonntag in der Gemeinde bist, nein, die erste Liebe zu Jesus, das ist die erste Liebe, das ist, hat die Priorität, die Liebe zu Jesus, die erkaltet. Ja, weißt du, es gibt einen Buddha noch, und dann gibt es noch den wunderbaren Heilungsprediger, und dann gibt es noch irgendeinen wunderbaren Lehrer, und ich bin von dem begeistert, verstehst du? Wir müssen aufhören, von Menschen begeistert zu sein und begeistert sein von Jesus. Das ist Auspacken. Nicht Pastor Matutis oder, was weiß ich, Billy Smith oder wer auch immer ist, welcher Evangelist von Amerika oder von Russland oder von China. Nein, wir müssen von Jesus begeistert sein. Was sind sie? Wer ist Apollos? Wer ist Petrus, wäre es, was weiß ich, der und der und der, sind alles nur Diener. Die sind nur Mitarbeiter. Der eine sät, der andere behagt, der andere begießt. Verstehst du? Und der andere erntet. Was sind sie? Sie sind nur Diener. Wir müssen von den Dienern weg und wir müssen hin zum Herrn. Christus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Von ihm kommt alles. Pack die Gabe aus. Selbstkontrolle. Fang an, mit deinem Fund, mit deinem Talent zu wuchern. Und nicht nur, ich bewahre die Gnade Gottes. Ich bewahre das, was der Herr mir gegeben hat. Gott braucht keine Bewahrer. Er kann auf sich selber aufpassen. Er braucht keine Bewahrer. Er braucht Diener, die wuchern, die Samen in die Erde stecken. Kartoffeln, oder Kastanien oder was weiß ich alles. Ja, wir haben in Südfrankreich, als wir dort waren, das sind Wälder von Kastanien, Esskastanien. Da hat ein Hirte angefangen, immer wieder Kastanien gesammelt und immer wieder, wo er mit seinen Schafe vorbeiging, hat immer Kastanien in die Erde gesteckt. Und schließlich am Schluss irgendwann mal gab es ganze riesigen Kastanienwälder. Verstehst? Wo die kommen nicht von selbst aus der Erde. Da hat der Hirte, einfach als er seine Schafe weidet aus Langeweile, Kastanien in die Erde gesteckt, Esskastanien. Und das sind Bäume geworden. Du musst etwas tun, von nichts kommt nichts. Wuchere mit deinem Fund. Wir haben in der Bibel diese Botschaft von Jesus, der eine zwei bekommen, der andere drei bekommen und die haben was dazu gewonnen. Und Gott will, dass du zu dem, was er dir gegeben hat, Jesus gegeben, jetzt noch was dazu gewinnst. Dass du Freunde bekommst, dass du Frucht bringst, dass du etwas erreichst für ihn und etwas riskierst. Wenn du Frucht bringen möchtest, du musst etwas riskieren, du musst Samen in die Erde stecken. Kastanien in die Erde stecken, Kartoffeln in die Erde stecken. In Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf Wolken sieht, der wird nicht ernten. Das ist für Bauern, so Bauernregeln. Wer auf den Wind sieht, ach weißt du, es ist so schwierig heutzutage. Sag mir eine Zeit, die leichter war als unsere. Weißt du, heute, da musst du das Telefon nehmen, da musst du nicht mehr hinlaufen bis da, was weiß ich, irgendwo nach Kapstadt. Heute musst du eine Nummer wählen und dann bist du gleich mit der halben Welt verbunden. Verstehst? Aber wer auf den Wind achtet, weißt du, die Leute sind so hart, die sind so überfüttert, die sind so verdorben. Nein, achte nicht auf den Wind, pfeif auf den Wind. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das sagen die Ostfriesen. Verstehst? Das gibt es. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Ach, jetzt kommt Unwetter. Nein, bring schnell die Ernte ein. Das, was du retten kannst, rette. Packe die Gaben aus, handle, tue, was du kannst. Jesus sagt, handle, bis dass ich wiederkomme. Weißt du, schau nicht auf den Stress, schau nicht auf die Ängste, was da im Raum da sind, was du befürchtest, was du bedenken. Gib den Ängsten keinen Raum. Das ist meine Botschaft heute. Pack die Sachen aus, arbeite dran, lass dich nicht einschüchtern, mach dir nicht unnötige Sorgen. Ja, und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Na, dann holt der Teufel. In aller Liebe, ich rede so flopsig. Aber ich habe eines gelernt, weißt du, wenn ich das nicht tun, dann tun es andere, werden es andere machen. Aber Gott hat es mir anvertraut, das ist dein Acker, das ist dein Feld, lass nichts liegen. Hab keine Angst, Fehler zu machen. So viele Leute tun nur deshalb nicht, weil sie Angst haben, ich könnte was falsch machen. Ich brauche eine direkte Offenbarung vom Herrn. Ich will in aller Liebe sagen, nein, du brauchst nicht. Hier in der Bibel steht alles schwarz auf weiß. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und so weiter und lehrt die Menschen, verkündigt ihnen und so weiter. Und dann heißt es, und der Herr tat hinzu, die da gläubig wurden. Wir müssen nur predigen, wir müssen nur unseren Mund aufmachen. Wir haben in der Bibel ganz klare Anweisungen. Geh hin in alle Welt und Da, wo du lebst, das ist deine Welt. Und der macht den größten Fehler seines Lebens, der nichts tut. Nichts tun ist der größte Fehler seines Lebens. Lass dir deinen Frieden nicht durch deine Feinde oder deine Freunde nehmen. Tu das, was du kannst. Auch nicht auf deinen Körper. Achte auf deine Gefühle. Fühl dich gut. Jetzt bin ich in guter Motivation. Jetzt möchte ich einfach das alles durchziehen im Namen Gottes. Weißt du, steh auf und mach weiter. Renn weiter. Ich bin begeistert von einem Mädchen oder einer Frau, glaube ich war das, die bei der Olympiade Radrennen gemacht hat. Beim Rennen, beim Fahren, kurz vor dem Ziel fällt der Sattel ab. Und was macht diese Frau? Tief kurbelt weiter. Und er hat Goldmedaille gewonnen. Die hat sich nicht gestört, dass ihr der Sattel abgefallen ist. Weißt du, wir stören uns manchmal so an Kleinigkeiten. Der Sattel ist mir abgefallen. Ja, dann steht sie auf und radelt weiter. Schau nicht auf das Äußere, auf die Maschine, auf den Körper oder was auch immer sein mag, auf die Mittel. Schau auf den Herrn. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und fahren auf wie Adler. Ich mag solche Leute. Die macht weiter ohne Sattel. Ohne Sattel. Ohne Sattel. Konzentriere dich auf das Ziel. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Pack Jesus aus. Halte nicht so viel dich an so viel an der Verpackung, an den Äußerlichkeiten auf. Ja, weißt du, der Sattel ist weg. Lass dich nicht durch negative Emotionen deine Freude am Herrn nehmen. Weißt du, da kommt jemand und kritisiert oder jemand legt dich rein oder jemand betrügt dich oder was weiß ich. Lass doch, das passiert. Jemand nützt dich aus. Lass dich nicht irgendwie runterziehen und runterdrücken. Der Teufel möchte dich runterdrücken durch Stress, durch Angst, durch Sorge, durch Ärger, durch irgendwelche Gifte, durch etwas Ungesundes, Komisches, Merkwürdiges. Vergiss es. Mach weiter. Weißt du, da gibt es so viele Leute, die möchten dir schaden. Und der Teufel ist einer, der dir ein Bein stellen möchte. Aber du machst weiter. Sprüche Kapitel 17, Vers 22. Fröhlich, fröhlich, fröhlich ist das Volk Gottes. Und ja, lass die Herzen immer fröhlich singen, wie in einem Lied. Und hier heißt es, ein fröhliches Herz tut gut, wie eine Medizin. Sondern, und so weiter, ein fröhliches Herz tut gut, wie eine Medizin. Ein gebrochener Geist trocknet die Knochen aus. Ein gebrochener Geist. Und deshalb ist die Frage, wie ist dein Geist? Ein gebrochener Geist? Verstehst du, der Teufel versucht dich zu brechen. Du kannst nicht, das steht dir nicht zu. Du hast kein Recht. Verstehst du, der Teufel möchte deinen Geist, dass du deinen Rückgrat brichst. Und dann trocknen deine Knochen aus. Dann wunderst du dich, ja, ich kann gar nichts mehr. Ich habe auch keine Lust mehr zu was. Verstehst du? Ein fröhliches Herz. Und das ist auspacken, die Freude am Herrn. Und wie war es bei den Hirten? Sie gingen dorthin nach Bethlehem, sahen das Kind in den Windeln und sie gingen überall und erzählten, wir haben den Heiland gesehen. Das war etwas Großartiges, obwohl er nur 54 Zentimeter war. Wir haben den Heiland gesehen und sie verbreiten die Kunde vom Herrn überall. Wie war es bei den Weisen, als sie kamen, diese gebildeten Herren, alte Herren, verstehst du, intelligenten Herren, die verstehen die Sterne, die verstehen alles und die bringen ihre Schätze da, diesem kleinen Bambino. Ja, verstehst du, die haben Gott in Jesus gesehen. Die haben den Herrn in Jesus gesehen. Plötzlich spürten, sein Stern ist über ihn aufgegangen. Sie spüren etwas. Weißt du, dein Gefühl, das, was du empfindest in deinem Geist, in deiner Seele, ich werde noch gesund werden, ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen, ich werde das und das und das und das und das tun. Verstehst du? Das, was du fühlst, das wirst du auch erleben und erreichen. Was du nicht fühlst, deshalb komme ich in den nächsten Predigten, was du nicht fühlst, wirst du auch nicht bekommen. Wenn du Samen ausstreust, du fühlst, ich werde Äpfel essen. Oder was weiß ich, Kastanien oder sonst noch was, verstehst du? Ich pflanze heute, weil ich etwas erwarte. Wenn du an Jesus Christus glaubst, erwarte was. Erwarte Wunder. Erwarte die Herrlichkeit Gottes. Werde so wie Jesus. Fang an, Jesus zu imitieren. Wenn du ihn erkannt, erblickt hast, ihm begegnet bist, fang an, nicht mehr zurückzuschauen. Schau vorwärts. Weißt du, aus dem wird noch was. Der Junge hier, der wird die Welt schaukeln. Weißt du, du bist für die Welt für morgen bestimmt. Nach dem Tod, nach dem, was, wenn es hier alles zu Ende geht, für die nächste Lebensphase bist du berufen. Deshalb lebe auf die andere Phase. Ich werde Kastanien ernten und die werde brutzeln bei mir zu Hause. Ja? Bereite dich auf die Zeit, die kommt. Weißt du, in der Bibel auf die Stunde, auf den Tag, auf den Monat, auf das Jahr. Gott will uns im Geist haben. Weißt du, wir sollen wiedergeboren werden, nicht im Fleisch, was wir jetzt gerade fühlen. Nein, im Geist und aus dem Wasser. Und deshalb, das Wort und der Geist verwandelt uns und verändert uns. So wird es aus der Erde, aus dem Staub, aus der Materie etwas Gott wohlgefälliges, Diamanten. Gott will uns haben, verstehst du? Gott will uns haben, deshalb hat uns Jesus geschenkt. Schau ihn an, wer an ihn glaubt, der wird errettet, der wird gesegnet, der wird das Ziel erreichen. Gott will uns bei sich haben, und zwar nicht diesen Stoff da. Gott will meine Knochen nicht haben. Gott will mein Fleisch, meine Muskeln, meine Nerven nicht haben. Mit dem kann er Gott nichts anfangen. Aber weißt du, was der liebe Gott will? Die Pfunde, die ich dazu gewonnen habe. Das, was ich gelernt habe. Das, was ich erlebt habe. Das, was ich entwickelt habe. Und was der Heilige Geist in mir entwickelt hat. Was ich entdeckt habe. Herr, alles bist du. Stern, auf den ich schaue. Brot, von dem ich lebe. Weg, auf dem ich gehe. Alles bist du. Verstehst? Das ist, was Gott an uns sucht. Er sucht nicht mein Fleisch und Wein. Wir sind mal irgendwo beim Einkaufen gewesen und dann fragen wir nach irgendwelchen Mitteln oder wo ist das oder wo ist das. Dann sagt die Frau, die dort arbeitet, wir sind nur Auspacker hier. Wir sind nur Auspacker hier. Und wir haben so viele Auspacker, verstehst du? Aber die sind noch nicht draufgekommen, wo was liegt, wo was ist. Wir sind nur Auspacker hier. Werde ein Auspacker. Vielleicht kommst du drauf, durch die Gnade Gottes, ein Auspacker. Gott hat uns alles gegeben. In diesem Paket ist alles drin. Werde ein Auspacker für deine Seele, für deinen Geist. Das ist alles enthalten. Das ist so wie das Manna in der Bibel. Das Manna war ein mysteriöses Gebäck, komisch von Gott gemacht. Da konnte man backen, da konnte man kochen, da konnte man roh essen, da konnte man alles. War Manna. Manhu, was ist das? Werde ein Auspacker. Pack aus deinem Herzen raus, was da drin ist, was Gott hineingelegt hat. Und wie packe ich aus? Durch Gehorsam. Indem ich das tue, was der Herr mir befohlen hat. Und du wirst Schätze finden, du wirst klug werden, du wirst Gott ähnlich werden, du wirst Jesus ähnlich werden. Und dieses Jesus ähnlich werden, das ist der Schlüssel, damit wir das Ziel erreichen. Jesus ähnlich werden. Und wie war Jesus? Hör die Predigt von gestern an, ich sage nur ganz schnell, er war klug und ohne falsch. Das war Jesus. Er ist durch sie mitten hindurchgegangen, durch die Nazarener. Er hat sich nicht an den Leuten festgehalten. Er ging durch sie mitten durch und hat gesagt, wenn ihr nicht wollt, gehe ich halt zu den Heiden. Und, weißt du, er war klug und ohne falsch. Er ging mitten durch sie hindurch. Und Gott will, dass du und ich, wenn wir Jesus entdecken, clever sind. Nicht irgendwie naiv, einfältig. Wir sollen clever sein, klug sein. Unsere göttliche Weisheit gebrauchen. Und Gott hat uns Weisheit gegeben. Und dass wir hier sind, jetzt sind wir hier in einem Prozess, im Reinigungsprozess, Läuterungsprozess oder welchem Prozess auch immer. Wir sollen hier die Seele auf Gott trimmen. Gott heiligt und reinigt uns, und zwar durch alle möglichen Wege und Methoden und Arten und Weisen. Pack Jesus aus. Lerne von ihm. Lerne von Jesus, wie er gewirkt und gearbeitet hat. Erlaub den Heiligen Geist, dass er aus dir das macht, was Gott sich vorgenommen hat. Weißt du das schon? Weißt du schon, was Gott sich von dir erwartet? Was er geplant hat? Was er in deinem Herzen hineingeschrieben hat? Erlaub den Heiligen Geist, dass er dich belehrt. Erlaub. Weißt du, du weißt es nicht. Dieses kleine Baby, das soll mal der Heiland der Welt werden. Das soll der Erlöser werden. Das soll der König aller Könige, der Herr aller Herren werden. Wahnsinn. Dieser kleine Junge soll mein Heiland werden. Und das musst du entdeckt werden. Und entdecken, das musst du lernen. Jesus kam zu erlösen und zu heilen und die Werke Satans zu zerstören. Und jetzt darf ich entdecken, wie er in mir, in meinem Leben, mehr und mehr Satans Werke zerstört. Der Teufel hat so viel Unsinn in meinem Leben angestellt und angerichtet. Der hat so viel Blödsinn bei mir hineingebracht. Und es muss jetzt alles raus, raus, raus. Das ist diese Verpackung. Das ist dieses Altpapier. Das ist dieser Styropor, was raus muss. Die Menschheit ist krank. Sie leidet. Weißt du, das Auspacken. Das erste Stück, was bei mir rausgepackt werden muss, oder bei dir und bei uns allen, ist unser Egoismus. Unser Ego. Mein Ich. Ich, 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 ich. Ich. Und dann kommt nach langer Zeit nichts. Ich. Weißt du, unsere Angst muss rausgepackt werden. Das ist nichts. Du musst Jesus finden hinter der Angst. Hinter deinem Ego. Hinter all diesen möglichen Dingen, was in deinem Leben sich eingeschlichen haben. Die Menschheit leidet. Die Menschheit ist so arm dran und die muss Jesus finden. Und du wirst, wenn du zu Jesus gekommen bist, du wirst merken, du bist plötzlich vernünftig, denkst menschlich, denkst logisch, denkst praktisch. Und ich sage euch eines, in dem Augenblick, wo du Jesus richtig erkennst, beginnt Heilung in dir. Ein Heilungsprozess wird ausgelöst. Du findest Befreiung von dir selbst, von den Menschen und so weiter. Du beginnst das Auspacken, du wirst ein Auspacker. Du verstehst vieles nicht, was da passiert oder wo dies liegt im Regal, aber du wirst ein Auspacker. In aller Liebe, ein Auspacker. Jesus will in deinem Leben die Kraft Gottes, dass du entdeckst, dass du sagst, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist passiert es. Nicht ich habe das geschafft, sondern der Herr macht es. Du hast dann inneren Frieden, du hast innere Freude. Du weißt, ich werde das Ziel erreichen, egal was es kostet. Und ich mache lieber etwas mehr als etwas zu wenig. Das ist beim Auspacken. Und sie brachten ihre Schätze, verstehst du, eine Gold, eine Weihrauch, eine Myrrhe. All das sind gottgeweihte Dinge, die für Gott bestimmt waren, für den Gottesdienst bestimmt waren. Gott für den Tempel, also für Weihrauch, für den lieblichen Geruch Gottes. Und Myrrhe ebenfalls zum Einbalsamieren von Toten. Also diese Dinge wurden für religiöse Zwecke verwendet und das brachten sie als prophetisch und als eine prophetische Gabe an Jesus. Mehr tun, als man sollte. Und im Voraus schon denken, im Voraus schon planen. Wenn du Jesus entdeckt hast, lebst du nicht mehr in gestern, lebst auch nicht mal in heute, sondern du lebst in der Zukunft. Du siehst die Dinge, wie sie kommen werden. Pack das Geschenk aus, die Gaben Gottes. Und du wirst plötzlich Früchte in deinem Leben feststellen. Mensch, ich bin erstaunt, zu was ich fähig bin. Das habe ich nicht studiert. Verstehst du, das habe ich nicht gelernt. Aber Gott schafft es, die ganze Unart bei mir weg. Gott klärt das alles ab, reinigt uns, so wie Jesus, er hat sich selbst entäußert. Weißt du, plötzlich lässt du das los von selbst, da muss dir niemand sagen. Da muss niemand sagen, Matthäus, leg das ab, leg das ab, leg das ab. Das machst du von selbst und das muss auch gar nicht bloß jemand erzählen. Wir müssen die negativen Dinge ablegen. Die Christen müssen eins noch ablegen. Viele Christen sind bekehrt, aber sie sind neidisch aufeinander. Ja, der hat mehr, der ist weiter, der ist geistlicher. Verstehst du? Neid ablehnen, Missgunst, Streitsucht. Ich habe recht, meine Religion ist die beste in aller Welt. Vergiss es. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Verstehst du? In aller Liebe. Fang an, die Gaben auszupacken. Jesus war nicht religiös. Nicht religiös. Der war kein Essener, der war kein Pharisäer, der war kein Sadduzäer, der war kein Schriftgelehrter, aber der war alles in einem. Aber das nirgendwo, dass die Essener sagen, das ist einer von uns. Oder die Pharisäer, das ist einer von uns. Nein, er war von Gott. Entdecke Gott in dir, entdecke Christus in dir. Und du sollst ihn Jesus nennen, hat der Engel gesagt. Du sollst ihn Jesus nennen. Unsere Erlösung geschieht durch Jesus. Nur Jesus kann uns erlösen und befreien. Entdecke die Einzigartigkeit Jesu. Die Einzigartigkeit. Er ist einzigartig. Den gibt es nicht mehr ein zweites Mal und wird es auch nicht ein zweites Mal geben. Mit den anderen brauchst du gar nicht mal probieren. Verstehst du, vielleicht ist Marx besser, Lenin oder Mao Zedong oder Krishna oder Buddha oder Mohammed. Verstehst du? Wir werden so überhäuft mit allen Sonderangeboten. Wenn du Jesus kennst, wirst du nicht mehr Appetit auf irgendetwas anderes haben. Wenn du das Echte gekostet hast, dann weißt du, das ist alles Schmarrn. Das ist alles nur Wassersuppe. Das ist alles nur Abwaschwasser. Weißt du, Jesus kam uns zu erlösen und uns das ewige Leben zu geben. Du kannst dich selbst nicht erlösen, aber er kann das tun. Er nimmt dich an deinen Schopf, an die Ohren und zieh dich hoch und zieh dich raus. Er selbst brauchte keine Erlösung, der Herr Jesus. Und alles, was er tat, hat er nur für dich und mich getan, damit wir ja teilhaftig werden. All dem, er sagt, ich brauche das alles. Ich brauche keine Erlösung, aber für dich ist die Erlösung da. Nimm das, gebrauche es, lass es schmecken. Für dich habe ich das gemacht. Er vollbrachte die Erlösung und schenkt uns das kostenlos und sagt, gebrauch die Erlösung. Pack Jesus aus, diese Erlösung, die er vollbracht hat, diese Sündenvergebung. Fang an, für deine Sündenvergebung Gott zu danken, jeden Morgen und jeden Abend wenigstens. Und du wirst merken, plötzlich, der deine Gebrechen heilt, der dich mit Gnade krönt, dann erfüllt sich Psalm 103, so, weißt du, das wird Schaum und Zuckerwatte und was weiß ich, du plötzlich, ja, da kommst du richtig auf den Geschmack. Die Erlösung, die Jesus geschafft hat, die ist unvergleichlich. Alle Erlösung, die ohne Jesus geschehen, wo du dich selbst anstrengst, ist zwecklos. Lass doch den Herrn arbeiten. Und du musst nur eines sagen, Herr, du hast mir alle meine Sünden vergeben. Und da möchte ich vielleicht ein bisschen stehen bleiben. Danke Gott für deine Sündenvergebung, dass er dich abgeschnitten hat von der Macht der Sünde, von der sündigen müssen. Jesus sagt, wenn in der Bibel heißt es im Johannesevangelium, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, der ist richtig erlöst. Der ist bleibend erlöst, der muss sich nicht immer wieder neu erlösen, du musst dich nur erlösen lassen, einfach in der Erlösung bleiben. Deshalb feiern wir auch Abendmahl. Abendmahl ist auch nichts anderes als ein Gedächtnismahl für unsere Erlösung. Ein Gedächtnismahl, wir denken immer wieder, erlöst durch das Blut, erlöst durch das Fleisch. Wer nicht durch Jesus erlöst wird, der wird gar nicht erlöst. Der bleibt auch gar nicht erlöst. Weißt du, du kannst erlöst bleiben für 5 Minuten, aber dann fällst du wieder zurück. Aber dieses Bleibende, dieses Konstante, dieses Kontinuierliche, das geschieht nur, wenn du von Jesus erlöst worden bist und gesehen hast, das ist mein Erlöser. Wie hat dieser alte Simeon gesagt, als er Jesus in den Händen hält, auch so ein Bambino. Verstehst du? Weißt du, es ist was ganz Tolles. Wenn du ein Kind, einen Jungen in der Hände hältst, du hältst die ganze Welt in deiner Hand. Die ganze Welt, das ganze Universum. Und so hat dieser Simeon das ganze Universum in den Händen gehalten und sagt, und nun, Herr, lässt du deinen Diener nach Hause gehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Verstehst? Kannst jetzt nach Hause gehen, egal wie weit der Weg ist. Und du lässt jetzt mich nach Hause gehen. Vielleicht kam er irgendwo aus dem Norden, irgendwo aus dem Süden, spielt keine Rolle. Jetzt kann er nach Hause gehen oder vielleicht hat er das Sterben gemeint. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Aber wenn du Jesus nicht hast, bist verloren. Wer an ihn nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den glaubt, den Gott gesandt hat. Weißt du, der ist ein Dieb. Wer nicht an Jesus glaubt, ist ein Dieb. Der bildet sich was ein, ich bin besser. In der Bibel haben wir von Jesus eine kleine Geschichte, so als Exkurs noch nebenbei, ganz schnell. Da ist ein Hochzeitssaal und dann kommt der Gastgeber, die Gäste zu besehen und sagt, guckt er die Leute an und sagt, Freund, wie bist du ohne hochzeitliches Kleid reingekommen? Vielleicht zum Fenster rein oder wie? Und hast kein hochzeitliches Kleid an. Wie bist du hier reingekommen? Und der Tag X wird kommen. Weißt du, im Reich Gottes haben sich so viele eingeschlichen. Ich bin Christ, ich bin evangelisch, ich bin freikirchlich, ich bin pfingstlich, was weiß ich, was du bist. Wie bist du reingekommen ins Reich Gottes? Und hast kein hochzeitliches Kleid. Du hast ein Kreuz, ja. Du hast eine Perle, du hast einen Edelstein auf deinem Hals, verstehst du? Aber hast du das hochzeitliche Kleid nicht, verstehst du? Du bist nicht eingekleidet von mir, sondern du hast dir selbst ja, dein Maß geschneidert und Anzug behalten. Und so viele Menschen leben da nach ihrer Fasson. Jeder wird nach seiner Fasson selig. Wie bist du da hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Und weißt du, was mit diesem guten Mann passiert? Egal wie anständig er war. Bindet ihm Hände und Füße und schmeißt ihn zum Fenster raus. Basta! So geht's. Weißt du, hat deine Erlösung Tiefenwirkung? Hast du Jesus gesehen? Bist du durch den Herrn erlöst? Wie wirkt sich die Erlösung des Herrn auf deinem Leben aus, persönlich? Weißt du, bist du schon von der Erbsünde abgeschnitten, von der Sünde Adams, von dieser Folgen, was da alles so kam? Er erlöst uns von Krankheiten, von Übel und so weiter. Viele sind nur krank durch Ärger und Stress. Ja, das ist die Erlösung, die wir brauchen, dass wir aufhören zu ärgern uns über die Luise, die Marie, den Fritz und den Karl. Verstehst du? Wir müssen aufhören, uns über die Kerle zu ärgern. Fang an zu freuen, dass Gott dir gnädig gewesen ist. Oh Herr, mich interessiert nicht mehr Himmel und Erde. Mich interessieren die Menschen nicht, mich interessiert auch nicht der Teufel mehr. So viele interessieren sich für den Teufel mehr als für den lieben Gott. Das ist ein Verbrechen, eine Sünde gegen Gott. Weißt du, für den Teufel sollten wir nichts im Leben übrig haben. Der Herr ist alles, wenn ich dich nur habe. Weißt du, die Erde floh und es wurde keine Stätte der Erde gefunden. Durch Jesus können wir Überwinder werden. Weißt du, das ist Erlösung. Durch den, weil ich an den glaube, der Jünger Zukunft. Ich kann jetzt nach Hause gehen, meine Augen haben den Heiligen gesehen. Mit Jesus und seinem Geist wirst du das Böse in dir überwinden, durchkreuzen, verjagen, vertreiben. So wie Josef. Ich möchte noch eine Wahrheit noch ganz schnell loswerden. Wie geht man mit dem Bösen um? Dem Teufel, dem Negativen, weißt du, mit dem, was nichts ist. Und ich möchte dir eine große Wahrheit weitergeben. Gott möge mir helfen, dass ich das schaffe, rüberzubringen. Du musst das Böse unter die Füße bekommen. Und wie bekomme ich das Böse unter die Füße? Indem ich weiß, Gott macht auch aus dem Mist, aus dem Bösen etwas Positives, etwas Gutes. die Botschaft von Josef in Ägypten, als da Josef stirbt oder ja, als die Brüder dann kommen, jetzt wird er sich rächen an uns. Nein, Josef sagt eine große Wahrheit und da wurde Josef gesegnet und da wurden die Brüder gesegnet. Da wirst du gesegnet. Wenn du das kapierst und das begreifst und das verstehst, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte gut mit mir. Die Menschen denken böse mit dir. Weißt du, die wollen dir ein Bein legen oder dich in eine Grube werfen. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat gut gemacht. Und ich sag dir, Gott macht auch aus den schlechten, üblen Dingen, die in deinem Leben passieren, die der Teufel anrichtet und anstellt, er macht was Gutes. Glaub mir das. Er macht was Gutes vom Abfall. Weißt du, oh, hier habe ich jetzt nicht in Berlin, aber in Süddeutschland in meinem Garten habe ich einen Komposthaufen gehabt. Da kamen alle Abfälle raus und da gab es guten Humus. Weißt du, hier, Gott, aus diesem ganzen Mist, aus dem ganzen Abfall, Essensreste, verstehst du, Gott macht aus den ganzen Resten, was nichts ist, Humus in unserem Leben. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht ja alles gut. Durch eure böse Tat seid ihr jetzt alle gerettet, dank Gott. Dank Gott, dass ihr gerettet seid. Was wäre passiert, wenn ich nicht hier in Ägypten König wäre? Ihr wärt alle verhungert. Aber ihr seid jetzt noch am Leben, dank Gott. Ihr machtet böse, aber Gott hat so gut gemacht. Und ich sage dir eines, auch das Böse ist von Gott. Auch das Böse hat Gott zugelassen. Auch das Böse, das dreht er um. Er macht das Beste, auch aus dem Bösen. Was will ich sagen? Was hat Gott mir gezeigt heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe? Er sagte, so ist auch in unserem Leben. Durch Probleme kommst du zum Glauben. Schau doch ehrlich an. Du bist nur zum Glauben gekommen, weil du krank warst, sterbenskrank warst, ins Krankenhaus musstest und dann, was weiß ich wie, und Gott hat dir geholfen. Durch die Not, du hast zum Herrn gerufen. Ja, durch die Not kamst du zu Gott. Durch die Not hast du beten gelernt. Durch, nicht in der Bibelschule, durch Verbote. Weißt du, dass man sagt, da darfst du nichts davon berühren, lieber Sohn oder lieber Bauer oder lieber Knecht, der verlorene Sohn. Von diesem Schweinefraß, darfst nichts berühren, das sind für meine Schweine. Weißt du, durch dieses Verbot hat er sich besonnen, ich habe doch noch einen Vater zu Hause. Verstehst du, da kommst du zur Besinnung. Durch die Verbote, durch all diese möglichen negativen Sachen, durch das Paradox, durch das Gegenteil, findest du den Weg zum Guten. Du bist nicht gläubig geworden, weil es dir so gut ging. Du bist gläubig geworden, weil es dir so schlecht ging. Oder weil du Not hattest, weil du die Welt nicht mehr verstanden hast, weil du Fragen hattest, ist das wirklich alles? Durch Zweifel kommst du zum Glauben. Pack Jesus aus. Verstehst du? Durch das Kreuz kriegst du die Krone. Und ohne Kreuz gibt es keine Krone. Durch Fragen bekommst du Antworten. Und in jeder Frage ist die Antwort schon verpackt. So auch in Jesus ist das Gute und das Schlechte schon verarbeitet. Wenn du Jesus siehst, dann machen dir die Leiden der Zeit nichts mehr aus. Du weißt, er hat alles überwunden, obwohl er noch ein Baby ist. Du weißt, dieser Jesus, dieser verheißene Messias, dieser Heiland der Welt, der wird alles zunichte machen und er wird sein Reich aufrichten ohne Ende und ohne Aufhören. Weißt du, in jedem Problem ist die Lösung schon drin. In jedem Problem, wenn du das richtig kapierst, die meisten kapieren es nicht. Sogar in jedem Tod ist Leben drin. Wenn die Sache nicht stirbt, kann sie nicht leben. Ein Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, steht es in meiner Bibel. Und dann wacht es auf zur Frucht. Menschen, die nicht sterben wollen, die nicht aufgeben wollen, die nicht kapitulieren wollen. Mein Ich bin Herr hier im Haus. Gewiss, mag sein. Aber du kommst nicht weiter. Der Glaube an Jesus, an seinen Tod, bringt uns zur Auferstehung. Und zwar der Heilige Geist macht es. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, derselbe Geist wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Dass es so werden wie Jesus. Unser kranken Leiber, unser schwachen Leiber, unser gebrechlichen Leiber. Gott will die Starken zum Raube haben. Auch wieder so negativ. Die Bösen, die Starken, die Rebellischen. Gott gebraucht genau das Gegenteil. Immer in deinem Leben, wenn du Gott kennenlernen möchtest, schau auf das Gegenteil. Was ist, was nicht sein sollte? Was ist, was nicht sein dürfte. Verstehst du? Schau genau hin. Gott gebraucht trotzdem für einen guten Zweck. Der bringt dich zur Ruhe. Der bringt dich zur Vernunft. Der bringt dich zur Verherrlichung des Namens Gottes. Der bringt dich, dass du auf Gott mal hörst, endlich mal wenigstens 5 Minuten. Gott gebraucht. Hör mir zu. Aber das ist mir so groß. Ich spreche auch für mich persönlich, für alles Mögliche. Weißt du, aus der ganzen Seelensorge, was ich so erlebt habe, Gott gebraucht schwer geprüfte Menschen. Gott gebraucht, segnet die Menschen. Schwer geprüfte Menschen, gebrauchte, das verstehst du vielleicht nicht. Menschen, die durch große Tiefen gegangen sind, die verstehen Gott besser als jemand, der sonntags in der Kirche sitzt und Predigt zuhört und schläft. Verstehst? Der versteht Gott, der durch die Tiefen gegangen ist. Pack die Gnade Gottes aus. Jesus sagt, meine Kraft, oder dem lieben Paulus sagt der liebe Gott, sagt er, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, wo nur der Starke was zählt. Wir können es, wir schaffen es, wir machen das. Yes, we can. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo nur der Stärkere Beachtung hat, aber Gott achtet auf die Starken gar nicht. Er will die Starken zum Raube haben, er bringt sie in die Blamage. Bei Gott sind nur Menschen gefragt und gesucht, die schwach sind, die nicht die Schnellsten sind, die nicht die Guten sind, die nicht die Klügsten sind. Er liebt die Schwachen und er liebt Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Oh Herr, kannst du mir helfen? Herr, steh mir bei. Gott liebt, und das, ich möchte eine gute Botschaft bringen, denen, die Versager sind, die durchgefallen sind, diese Menschen sind noch formbar, alle anderen kannst du vergessen. Menschen, die noch was können, die kann Gott nicht gebrauchen. Aber Menschen, die nichts mehr können, die nichts mehr sind, die nichts mehr haben, die kann der liebe Gott noch was rausmachen. So werden wir Jesus. Philipper Kapitel 2, Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben, wenn Christus, Jesus Christus entspricht. Jesus, obwohl er gleich war, göttlicher Gestalt, nahm es nicht ein Raub, Gott gleich zu sein. Nein, er hat sich enttäuscht, er war Mensch, war ganz normaler Bürger. Jesus ähnlicher werden. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und du bist von Gott erkannt, dass du hier heute Morgen sitzt. Gott hat dich erkannt, dich hat er erwischt. Er hat dich rausgepickt. Du bist die Rosine Gottes. Verstehst du? Der hat dich rausgepickt. Die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Weißt du, wenn nicht im Himmel kommen, das sehen alle gleich aus. Alle sind so ähnlich wie Jesus geworden. Gleichförmig steht hier. Das ist die neue Schöpfung, wo das Alte vergeht und alles neu geworden ist. Und Gott ist dieser große Töpfer. Gott ist dieser große Töpfer, der aus diesen missratenen Krügen, Gefäßen, die er wieder zusammenknetet und durchknetet und durcharbeitet, verstehst, wieder ein ganz neues Gefäß macht zur Ehre Gottes. Wie wenn, nochmals, Gott ähnlich. Denn deshalb schau nicht auf das Negative. Ja, ich bin nicht das geworden, was der liebe Gott wollte. Durch die Wiedergeburt wirst du wieder von Gott neu beknetet, bearbeitet, geformt. Und dann versucht er noch einmal und dann schaut er, wird das Gefäß etwas? Und er berechnet ganz genau, jetzt kommst du in den Ofen und jetzt wirst du gebrannt und jetzt wirst du lackiert. Was ist, vergehen manchmal viele Jahre. Nicht an einem Tag ist das passiert, aber Gott formt uns und Gott arbeitet an dir und so weiter. Aber wir müssen auspacken und wir müssen angucken. Der Heilige Geist arbeitet an uns, damit wir die Jesus-Ähnlichkeit bekommen. Durch unser Verhalten, Jesus-Ähnlichkeit, durch unseren Charakter, nicht durch unser Bibelwissen. Die meisten Leute glauben, sie sind Jesus-ähnlich, wenn sie die Bibel auswendig kennen oder den Koran oder was weiß ich, die Veden. Weißt du, nein. Du bist erst ein Jünger Jesu, wenn dein Charakter verändert worden ist. Und das kann nur der liebe Gott und der Heilige Geist. Der Heilige Geist verändert unseren Charakter so, dass wir Jesus ähnlich sind. Da schlägt dich jemand auf die Backe, du bist still und sagst, bitte schlagen Sie die andere Seite auch noch. Die muss auch noch behandelt werden, damit ich endlich vollkommen links gebacken und rechts gebacken bin. Verstehst du das? Jesus ähnlich. Nicht die Jahre deines Christseins machen dich automatisch Jesus ähnlich. Nein. Nicht die Jahre, nicht was du da machst und so weiter, wie du dich einsetzt oder wie lange du dran bleibst. Nein, was konnte der Heilige Geist in deinem Leben bewirken? Das ist, was zählt. Am Schluss, unter dem Strich. Gott kann unser Leben nicht leben. Das muss ich selber tun. Gott kann mein Leben nicht leben, aber er kann mir Christus schenken. Und dieser Jesus, das geht in mir auf, entwickelt sich. Er hilft mir, vorwärts zu gehen, weiterzumachen. Die Bibel wurde uns nicht gegeben, damit wir unser Wissen vermehren. Die Bibel wurde uns nicht gegeben, damit wir intelligenter sind, schlagfertiger sind, so wie die Jehovas Zeugen. Hier steht's, lesen Sie nach. Die Bibel wurde uns nicht gegeben für unser Wissen, sondern damit unser Leben verändert wird. Mein Leben, nicht deren Leben. Mein Leben. Was die anderen machen, ist mir vollkommen egal. Aber mein Leben. Wir kennen alle diese Schwierigkeit, wie schwierig es ist, einfach, dass Gott in unserem Leben wirkt. Ich muss Gott Erlaubnis geben. Und Gott, nicht nur, dass Gott mir grünes Licht geben muss, sondern ich muss auch Gott grünes Licht geben. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hader nicht gegen Gott. Hader nicht, dass Gott dich so und so geführt hat. Bleibe in dem Herrn. Lass dich in das Bild Gottes mehr und mehr gestalten und prägen. Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die sich offenbaren wird. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, all das, was in meinem Leben passiert, ist auf die Ewigkeit angelegt. Paulus schreibt nochmals weiter in 1. Korinther 7, Vers 1. Korinther 7 und folgende Verse. So ist auch, dass wir keinen Mangel an irgendeiner Gabe haben. Wenn du Jesus hast, du hast keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Du hast die Offenbarung Gottes in deinem Leben. Der Herr wirkt, der Herr offenbart sich, der Herr arbeitet. Und nichts soll euch fernhalten vom Ziel, sondern ihr, wenn ihr die Gnade Gottes habt, schreibt Paulus, dann seid ihr untadelig bis auf den Tag Christi bewahrt, Leib, Seele und Geist. Ihr müsst nur dranbleiben. Das größte Glück für uns ist, dass wir so werden dürfen wie Jesus. Das ist das größte Glück, was dir passieren kann. Das ist kein Unglück, verstehst du, dass du sterben darfst und so weiter. Nein, du darfst jetzt sein Leben leben, auf seine Art und Weise. Du bist beim Auspacken. Du bist der Auspacker. Ja, du packst aus. Auspacken, die Gabe Gottes, wende es an und legst immer, egal wo es hingehört in deinem Leben. Weißt du, du erlebst so viele Dinge und du musst durch die Gnade Gottes die Dinge dort abordnen, wo es ablegen, wo es liegen soll, in der Schublade. Verstehst? Du erlebst dir viele Dinge, was du von der Bibel erlebst, findest es in der Bibel, aber es muss jetzt abgelegt werden. Das war da, das war dort und du gehst weiter. Am Schluss hast du eine ganze Sammlung von Aktenordner, von abgepackten und ausgepackten und dann lernst du, den Namen Jesus zu proklamieren. Sie glauben nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darum gehen sie verloren. Den Namen Jesus. Nicht nur den Namen buchstabieren, nein, auch nicht in diesen Namen beten und auch irgendwie als ein magisches Mittel anwenden. Nein, diesen Namen Jesus über dein Leben schreiben. Hier hat Jesus das Kommando. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Wer Jesus so richtig auspackt, Jesus erlebt, der fängt an, zuzupacken, anzusetzen, zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich und was ich lebe, das lebe ich dem Herrn und nicht mehr für mich selbst. Mein Leben ist abgeschlossen, jetzt will ich so ein Ebenbild Gottes werden, durch Jesus Christus, so eine Perle des Herrn. Ich möchte ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein, so ein Segensträger. Wer sich an ihn hält, der wird gesegnet, der wird gerettet, der wird befreit, der wird geheilt, der wird geheiligt. Also nicht nur geheilt, Heilung ist nicht alles, liebe Brüder und Schwestern. Die Heiligung, nur ein kleiner Buchstabe, wo er dazwischen kommt. Heiligung. Wenn du geheiligt bist, dann wirst du den Herrn sehen. Dann wirst du den Herrn erleben. Und jetzt das ist der Heiland. Halleluja. Verstehst du jetzt? Siehst du die Wahrheit? Und du merkst, es ist einmalig, was Besonderes. Durch Jesus wird alles von Gott an, was du bekommen hast, bekräftigt, unterstrichen. Ja, was ihr in meinem Namen bittet und erwartet, das wird euch gegeben werden. Dann kannst du den Namen ganz anders gebrauchen und anwenden. Durch Jesus nimmst du die Reichtümer Gottes in Besitz. Was meines ist, ist auch dein. Nimm es, nimm es. Eine kleine Geschichte. Und es ist so wichtig, dass du Jesus annimmst und Jesus entdeckst und Jesus erkennst. Eine kleine Geschichte, es ist so 1800 noch was passiert. Da wandert ein junger Mann nach Amerika aus. Und zurück bleibt eine arme Frau, Witwe. Der Mann fällt nachher irgendwo im Französischen Krieg. Diese Geschichte ist also tatsächlich passiert. Und der Sohn schickt jeden Tag, jeden Monat schreibt einen Brief und legt ein paar Dollarscheine rein. Und einen Gruß an die Mutter. Und die Mutter ist im Armenhaus, die Mutter verarmt, verelendet, die ist verbittert. Mein Sohn kümmert sich nicht um mich, mein Sohn hilft mir nicht und so weiter. Sitzt in Amerika da. Und er schreibt jeden Monat ein Brieflein, beschreibt, wie es ihm gut geht. Er hat Erfolg, ist ein Geschäftsmann dort geworden. Und um mich lässt er hier hängen in Deutschland. Dann besucht der Pfarrer die Frau, die arme Frau, die so dahin sieht und sagt, Frau, wie geht's Ihnen? Und sagt er, wissen Sie, ich bin von Gott und Menschen verlassen. Mein Sohn in Amerika, der macht sich gute Tage und ich muss hier darben. Und dann schreibt der Sohn ihnen nicht. Doch, jeden Monat schreibt er mir, jeden Monat hat er auch so Bilder, legt er bei, in dem Brief, verstehst mal so, aber immer so ein Mann abgebildet, und aber ich kann mit diesen Bildern nichts anfangen, und das habe ich schön in Kästen aufgehoben, und dann sagt der Pfarrer, zeigen Sie mir Ihr Kästchen, und dann holen Sie das Kästchen, das sind lauter Dollarnoten, 100 Dollar, 50 Dollar, 10 Dollar Noten, verstehst du, die Dollarnoten, verstehst du, und die Frau wusste nicht, wie reich sie ist, sie lebt im Armenhaus, sie verreckt schief, verstehst du, weil sie nicht weiß, wie reich sie ist, der schickt mir ein Bildchen, der Sohn hat jeden Monat Geld geschickt an die Oma oder an die Mutter und für die Mutter gesorgt, aber die Mutter hat nicht verstanden, was das alles bedeutet, die kannte nur den Reichsmarkt. Verstehst du, aber die kannte nicht, dass es noch andere Währungen in dieser Welt gibt. Und ich sage dir, bei Gott gibt es noch andere Währungen. Und denk nicht, der Sohn Jesus Christus, der Heiland der Welt, der schickt uns jeden Sonntag. Jeden Sonntag kriegen wir ein Päckchen. Verstehst du, aber wir packen es gar nicht aus. Wir ordnen es, das sind ja Bilder, da habe ich keine Ahnung. Wir bekommen in jeder Predigt eine Botschaft, ein Bild von irgendetwas, ein Gleichnis. Was ist das? Ja. Aber damit kann ich nichts anfangen. Bis jemand kommt, dieser alte Pfarrer, und sagt, Omi, wie geht's Ihnen? Dann zeigen Sie mir das Kästchen. Und du weißt nicht, wie reich du bist. Entdecke Jesus. Entdecke Jesus. Diesen Reichtum, den er uns geschenkt hat. Jeden Sonntag haben wir hier Gottesdienst gehabt. Das ist der Ort, haben wir gesungen, wo du uns segnest. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie reich wir sind, wie gesegnet wir sind, wie begnadigt wir sind. Wir haben Jesus. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du in Jesus so reich gemacht hast, dass wir so begnadigt sind. Und Herr, dass du uns jeden Sonntag, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Mittwoch immer wieder so ein Bild, eine Botschaft rüber funkst und rüber sendest. Und wir können was lernen und wir packen oft diese Dinge nicht aus, wir setzen sie nicht um, wir vergessen oft diese Gedanken und die Gedankengänge. Herr, ich preise dich und lobe deinen Namen, denn du bist ein guter Gott, ein herrlicher Gott. Und du segnest es auch jetzt, wenn wir diese Gedanken verarbeiten. Lass uns Jesus sehen. Wir möchten Jesus begegnen. Wir möchten mehr Heiliger Geist von Jesus entdecken und nicht nur diese Bildchen aufheben und bewahren und irgendwie. Wir wissen gar nicht, wie reich wir sind. Heiland, zeig uns, öffne uns die Augen, dass wir sehen, den Reichtum, den du uns zurückgelassen hast, das ist dein Erbe, du hast für uns gesorgt. Und wir beschweren uns manchmal, du sorgst nicht für uns, du gibst uns nicht, du sagst uns nicht, du offenbarst dich uns nicht. Herr, wir wollen dich nicht beleidigen, Entschuldigung. Herr, wir wollen dich loben und preisen und danken, dass du uns die Sünden vergeben hast und dass du uns mit Gnade krönst und dass uns Gerechtigkeit verschaffst, Herr Jesus, und alles durch dein wunderbares Bild, das du uns gegeben hast. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Fleisch und Blut können uns das nicht offenbaren, sondern der Heilige Geist. Danke für den Heiligen Geist. Amen.